wäre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen länger über Eishockey zu sprechen. Über die DL, die in eine kurze Pause geht. Über die NHL, wo es ja gleich zwei Trades gegeben hat. Große, ein Monster-Trade, muss man wirklich so machen, sagen. Wie viele Monster-Trades hat es eigentlich in der Geschichte der Liga schon gegeben? Wir wollen da ein bisschen drüber sprechen. Es gibt Neues zum Thema Russland bei Weltmeisterschaften und dann vielleicht auch bei Olympia. Und Stichwort Olympia. Ja, die Frauen starten ja in die Olympia-Qualifikation am Donnerstag. Und das sind so viele Themen, die kann ich natürlich nicht alleine besprechen. Bernd Schmickerath ist mit dabei.
Also ich könnte sie alleine besprechen, aber ich nehme dich mal dazu. Guten Tag.
Alles klar, dann ich und ich gehe. Passt, wunderbar.
Also, fangen wir mit der... Nein, guten Tag, Herr Fetzer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Dass Sie auch dabei sind. Ich bin der Stichwortgeber und ihr wisst ja, dann kommt alles von Schwickerath.
Da wird geschwallert.
Lass uns kurz über die DL sprechen, während die in eine Pause geht jetzt, ja, weil zwei Länderspiele bei den Männern sind, Perspektivthemen, weil die Frauen um die Olympia-Qualifikationen spielen. Es gibt also insgesamt so einen International Break im internationalen Eishockey. Und ja, wir haben uns vorgenommen, bevor es dann wieder losgeht, nächste Woche, dann wirklich auf jedes Team nochmal zu schauen. Aber ich würde aktuell sagen, es gibt vier Themen. Einerseits natürlich die Rückkehr von Don Jackson. Tom Pokel nicht mehr Trainer in Straubing nach fast, also sagen wir gut 7 Jahren, die er da war, am längsten amtierender Trainer der DEL. Und dann natürlich groß das Thema Abstiegskampf mit Düsseldorf, Iserlohn und Augsburg. Und tatsächlich aktuell ist es eher das Thema, wer kommt denn in die erste Playoff-Runde? Und da können sich jetzt mittlerweile Schwenningen, Straubing, Wolfsburg auch nicht mehr so sicher sein. Wolfsburg schon länger nicht mehr. Also es gibt einen Fünfkampf um 4 Plätze in der ersten Playoff-Runde. Aber fangen wir nochmal mit Don Jackson an. Schon irgendwie... Ja, irgendwie natürlich erklärbar, aber dass jetzt München unter ihm alles wieder richtig machen zu scheint und 5 Spiele in Serie gewonnen hat, seit er wieder da ist, ist dann schon ein bisschen verwunderlich, würde ich sagen.
Ja, es ist vor allem verwunderlich, weil die davor ja sehr inkonstant waren und so viele Gegentore bekommen haben und das haben sie komplett abgestellt, ne? Also wir haben ja in den 10 Minuten auch schon mal drüber gesprochen, dass die in diesen 5 Spielen, die Jackson jetzt gemacht hat, nur 7 Tore kassiert haben. Klar, sie hätten rein von den Chancen der Gegner deutlich mehr kassieren müssen, haben sie aber nicht, weil auch Matthias Niederberger war stellvertretend für die Torhüter auch wirklich wieder besser geworden ist. Aber insgesamt sieht das wieder mehr nach München aus. Ich sage nicht, dass München jetzt auf einmal wieder ein absolutes Top-Team ist, aber natürlich hat das irgendwie, ich weiß nicht, du siehst die Münchner und denkst dir, ja, das ist Don Jackson Eishockey.
Ja, und die Frage ist halt trotzdem, ich habe sie in den Best of Seven ja auch schon mal gestellt, was sagt es einerseits über die Mannschaft aus, dass es anscheinend nur mit Don Jackson so richtig geht, ne? Weil also auch vor Kaltenhauser bei Südholm lief es ja auch nicht so richtig über eine komplette Saison und noch länger. Und andersrum, was zeigt es über Don Jackson, dass er anscheinend einfach so ja, der Magier ist, der das da wieder schafft, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Und alles, was man sieht von der Mannschaft, kennt man schon aus den erfolgreichen Jahren. Und man fragt sich ja trotzdem, ja, warum spielen die das nicht so oder so ähnlich, wenn Don Jackson nicht da ist? Und irgendwas scheint er zu haben. Menschenführung, sicherlich auch Taktik, Zusammenarbeit mit seinen Co-Trainern, das erfolgsversprechend ist.
Ja, Konrad Abelshauser hat es ja in einem Interview, ich glaube mit Magenta hat er es ja, glaube ich, mal gesagt, relativ am Anfang, der Don ist jetzt keiner, der hier die großen Reden schwingt, sondern es ist so die Aura. Und ich glaube, sowas funktioniert wirklich. Ich meine, man kennt das ja, wenn man auch Menschen trifft, die einfach eine Aura haben. Ne? Also dann müssen die manchmal gar nicht die großen Reden schwingen, die müssen erst recht nicht Mülleimer durch die Gegend treten, Schläger zertrümmern oder einen anschreien. Die kommen rein und denen gehört der Raum sozusagen. Ne? Und ich glaube, Jackson ist genauso einer, weil du hast ihn ja auch schon mehrmals getroffen, wenn du mit ihm sprichst, er spricht ja ganz leise und ganz bedächtig, der ist ja fast schüchtern. Also das passt ja gar nicht dazu, was er eigentlich für eine Karriere hingelegt hat. Der ist ja gar keiner, der irgendwie ankommt oder so breitbeinig die große Fresse hat, sondern ist ja ein ganz ruhiger, bedächtiger Mann. Sicherlich, wir kennen ihn auch anders, ne, erinnern uns an 25 Fax in 4 Sekunden und sowas. Er kann auch mal laut werden. Aber ich glaube, das große Geheimnis von John Jackson ist, dass er eher diese Vaterfigur ist und dann reinkommt und ein paar Sätze sagt und alleine halt durch, um Abelshauser nochmal zu zitieren, durch seine Aura sehr viel in die richtige Richtung lenkt.
Ich habe auch mal gehört, dass das Video-Coaching zum Beispiel oder diese Video-Sessions jetzt auch nicht exorbitant lange sind, sondern wird einfach angesprochen, das und das haben wir falsch gemacht, das und das erwartet er. dass es beim nächsten Mal anders gemacht wird und fertig. Das sind ein paar Minuten und dann nicht irgendwie ermüdend eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo dann eh keiner mehr aufpasst, sondern er schafft es anscheinend, das auf den Punkt zu bringen. Hier haben wir.
Ja, wobei das ist, glaube ich, ja ein generelles Ding in den letzten Jahren. Ich habe ja auch mal, oder wir beide haben doch mal mit Harry Kreis darüber gesprochen und da hat Harry doch auch gesagt, naja, mehr als 3-4 Minuten ist die Aufmerksamkeitsspanne dieser Generation nicht. Also, dass da wirklich einer quasi einen stundenlangen Vortrag hält, der Richtung Vorlesung geht. Sowas erlebt man, glaube ich, gar nicht mehr. Aber Jackson wird das genauso wissen.
Irgendwie so immer der Faktor 10, glaube ich. Also das hat mir jetzt, denke ich, so konkret nicht Tom Kanzock, der Videocoach der Eisbären Berlin, gesagt, sondern ich glaube, das habe ich von einem anderen gelesen. Aber wenn du jetzt meinetwegen 100 Minuten dir anschaust, ja, dann versuchst du 10 Minuten draus zu machen für den Trainer als Videocoach und der Trainer versucht dann aus den 10 Minuten, die er gesehen hat, eine Minute zu machen für die Mannschaft. Jetzt mal grob, ja, dieser Faktor 10.
Das ist ja schon Faktor 100 quasi insgesamt.
Insgesamt natürlich, aber immer von Position zu Position. Ja. Deswegen gibt es ja einen Videocoach, der sich das ganze Material anschaut, dann sagt, okay, das sind die wichtigsten Dinge, das den Trainern vorstellt und die Trainer sagen wieder, okay, was machen wir aus diesen wichtigsten Dingen, dass wir das dem Team wieder sozusagen näher bringen und einfach, das sind ja meistens aber 3 Punkte maximal, die du beachten musst, weil sonst, wenn du sagst, und das müsst ihr machen, und das müsst ihr machen, und darauf müsst ihr schauen, dann ist es ja schon wieder zu viel. Und was, das
ist ein bisschen wie bei uns hier, ne? So 10 Stunden Vorbereitung, um eine Stunde zu labern. Ne?
Ja, so, eine schon. Minute wird sich nur angehört.
Dann. Ja, genau, und ihr hört euch eine Minute an, seid jetzt schon raus. Schönen Tag noch.
Das Zweite, was er, glaube ich, auch sehr, sehr gut kann, ist zwar präsent zu sein, aber dann die Mannschaft auch mal in Ruhe zu lassen. Also auch bei Team-Events oder so, da ist der zwar immer da, was ich gehört habe, aber dann ist er auch irgendwann mal weg, auch ohne großes Trara, sondern geht halt einfach der Trainer, lässt die Mannschaft in Ruhe, weiß, dass natürlich auch die Leadership-Group gibt in der Mannschaft, die natürlich dann das irgendwie so ein bisschen in die Hand nehmen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon auch eine Kunst, einerseits präsent zu sein, andererseits einfach dann auch mal zu verschwinden als Trainer und zu sagen, okay, das, was jetzt passiert, das interessiert mich gar nicht, das ist auch gar nicht mehr, ist überhaupt nicht mehr meins, ja, und das sollen die Spieler alleine machen und fertig, ich bin raus.
Ja, ich glaube, das ist auch keiner, der bei Auswärtsspielen, wenn die im Hotel sind, da irgendwie um 10 Uhr in jedem Zimmer klopft, ob die auch da sind. Ne? Also klar, das ist ja eh nicht mehr die Generation, die dann irgendwie groß saufen geht, wie das vielleicht früher so war. Aber auch da wird er relativ entspannt sein und jetzt nicht so tun, als sei er hier irgendwie der Herbergsvater. Ne?
Und dann wird so jemand natürlich auch mit der Zeit, mit jetzt diesen 9 deutschen Meisterschaften irgendwann zum Mythos. Ne? Wenn du halt sagst, wenn du auch als Spieler neu hinkommst, irgendwo hast vielleicht noch nichts gewonnen. Das war in der Saison 22/23 so, als Jackson die 4. Meisterschaft mit München geholt hat. Da war die halbe Mannschaft, hatte noch, ich will nicht sagen, die haben nichts gewonnen, aber die hatten halt noch keine Meisterschaft gewonnen, egal in welcher Liga. Ja? Und auch irgendwie vielleicht mal Olympiasilber oder so, ne? Von den deutschen Spielern, aber da waren auch von den deutschen Spielern ein paar, Jasin Elitz zum Beispiel, die hat noch keine Meisterschaft gewonnen. Und dann einfach einen zu haben, bei dem man weiß, der hat es schon mal geschafft, ja, und nicht nur einmal, sondern in dem Fall halt schon 8-mal, dann ist das ja allein schon eine Aura oder allein schon ein Standing, das du als Spieler sicherlich wahrnimmst und dann respektierst.
Absolut. Und wo du Edels ansprichst, müssen wir natürlich auch über individuelle Spieler reden, denn na klar, das sieht im Gesamtbild besser aus, was die Münchner aktuell machen, aber dass die von den letzten 5 Spielen halt alle 5 gewonnen haben, ist halt, finde ich, auch eine Frage, wer hat denn da jetzt wieder irgendwie ein bisschen mehr gefunden. Also wer findet mehr zu seinem Spiel? Wer ist wieder besser geworden? Und da müssen wir natürlich vor allen Dingen über die Reihe Elitz, D'Souza, Hirose reden, weil die dreht halt komplett auf in den letzten 5 Spielen. D'Souza 6 Tore, 3 Vorlagen. Hirose 2 Tore, 4 Vorlagen. Elitz 2 Tore, 4 Vorlagen. Das heißt, alleine die 3 haben 10 Tore geschossen. Und die Münchner, wie wir eben schon mal gesagt haben, kriegen ja aktuell nicht so viele Tore rein. Allerdings schießen sie auch gar nicht so viele. Aber sie haben halt diese eine Reihe, die dann im Zweifel immer 1-2 Tore pro Spiel macht. Und das reicht auch aktuell. Also es ist nicht so, als würden die jetzt über alle 4 Reihen die Gegner komplett dominieren. Das wäre jetzt natürlich auch Quatsch, ne?
Wenn wir schon bei Einzelspielern sind, bin ich sehr gespannt, was jetzt dann Jacks noch mit Tobi Rieder macht. Denn der hat ja 21 Spiele nicht getroffen. Es ist nicht seine erste Aufgabe, hier irgendwie 20, 25 Tore zu machen für München. Deswegen haben die ihn nicht geholt. Aber das ist natürlich einer vom Spielertyp, läuferisch stark, guter Unterzahlspieler, ja, guter Vorchecker, der ja wie Arsch auf einmal zu Don Jackson einfach passt.
Ja,
also von.
Ja, und das stimmt. Man muss bei Rieder natürlich auch sagen, der hatte ja einen guten Saisonstart. Ne? In den ersten Spielen war der schon echt stark. Der hat ja direkt am allerersten Spieltag 2 Vorlagen gemacht. Ne? Dann hat er auch relativ schnell auch Tore geschossen. Aber dann hat er ja die Verletzung gehabt. Er hat ja eine Gehirnerschütterung gehabt. Und als er wiederkam, war er irgendwie nicht derselbe. Also als ich jetzt in München war bei dem Düsseldorf-Spiel, bei dem letzten von Kaltenhauser, haben mir mehrere gesagt, war der Rieder. Da ist irgendwas, der ist nicht ganz da und es ist halt diese Gehirnerschütterung und vielleicht kam es jetzt auch zeitlich genauso aus, dass er jetzt irgendwie diese Spätfolgen dieser Gehirnerschütterung irgendwie komplett abgeschüttelt hat und auch deswegen jetzt wieder ein bisschen besser ist.
17 Punkte in 39 Spielen ist jetzt auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass es eine schwache Saison ist, aber ich meine, das war einer der Königstransfers vor dieser Saison. Ein Mann, der hunderte von NHL-Spielen bestritten hat, der in Schweden Meister geworden ist, der natürlich in erster Linie für eben auch in der NHL dieses Roleplayer-Tum bekannt war, ne? Dass er einfach ein guter Kämpfer ist, ein guter Schlittschuhläufer, ein guter Unterzahlspieler, aber dennoch, wenn der in die DEL kommt, dann erwartest du dir natürlich auch viel, vor allem er kommt zurück in die Heimat, nahe in seine Geburtsstadt Landshut dran, er ist wieder daheim und dann sollte der, denke ich, auch so ein Gesicht dieses Teams werden und das ist er halt jetzt in dieser ersten Saison bis jetzt noch nicht geworden.
Ja, wobei es am Anfang eben schon war, ne? Also bis Ende Oktober hatte er in 13 Spielen 13 Punkte gemacht und es gab da in der ganzen Zeit nur zwei Spiele, in denen er nicht gepunktet hat. Also er war durchgängig dabei, aber dann ist er halt komplett abgefallen. Jetzt kommt er halt wieder zurück. Vielleicht war dieses Tor, war ja auch noch das Siegtor, was er vergangenen Sonntag in Düsseldorf gemacht hat. Vielleicht war das ja wirklich so der Startschuss, dass es jetzt wieder bergauf geht bei ihm.
Was sagen wir denn zum Meisterschaftskampf? Jetzt mit München, Mannheim, beide punktgleich. Mannheim auf 3, München auf 4, Ingolstadt, Berlin natürlich da vorneweg, Bremerhaven, letztes Jahr Vizemeister geworden, aktuell eine schwierige Phase, da aber auch für die Top 6 natürlich aktuell gesetzt. Köln momentan punktgleich mit Bremerhaven auf dem 6. Platz. Wie groß ist der Kreis der Meisterschaftsfavoriten?
Also die ganz heißen Favoriten sind meiner Meinung nach die, die die ganze Saison schon alles dominieren. Natürlich Ingolstadt, wobei man da immer warten muss, ob dann in den Playoffs auch wirklich die nötige Erfahrung da ist. Klar, das Team war vor 2 Jahren schon mal im Finale, aber natürlich haben die von der Erfahrung her schon Nachteil gegenüber der Mannschaft wie Berlin, die in den vergangenen 4 Jahren 3-mal Meister geworden ist. Ne? Trotzdem würde ich sagen, die beiden sind schon so wirklich die Favoriten. Aber ich weiß nicht ganz, was wir mit den Adler Mannheim machen, weil eigentlich spielen die ja nicht so eine richtig gute Saison. Also zumindest, wenn man so sich die Laune anguckt und einzelne Spiele. Es ist sehr wechselhaft. Da gibt's auch wirklich mal unterirdische Auftritte zwischendurch. Andererseits punkten die schon sehr konstant und sehr souverän und sind jetzt auch nur, 7 Punkte hinter Berlin. Klar, haben noch ein Spiel mehr schon gemacht. Das heißt, theoretisch sind es dann wieder 10 Punkte, was ja schon ein ordentlicher Abstand ist. Aber in den Playoffs ist es ja eigentlich scheißegal, ob du 10 Punkte Rückstand oder 10 Punkte Vorsprung hattest. Also ich würde die Mannheimer da auf gar keinen Fall rausrechnen und jetzt halt auch die Münchner nicht. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn ich die 4 mal so als Hauptkandidaten nehme, finde ich Ingolstadt und Berlin sind schon noch einen Schritt weiter.
Aktuell hätten wir Mannheim gegen Köln im Viertelfinale.
Oh,
und München mal wieder gegen Bremerhaven im Viertelfinale. Und ja, ich bin bei dir, dass Ingolstadt das erst nochmal nachweisen muss, dass sie das Ding auch wirklich durchziehen können und gewinnen können. Aber die Mannschaft sieht schon ein bisschen anders aus als in den vergangenen Jahren. Und ich bin dann halt einfach sehr gespannt. Bei Berlin wissen wir es aus den letzten Jahren, aber aus was Mannheim und München dann vor allem in den Playoffs noch anbieten können, weil die ja gewohnt sind, einfach mindestens ins Halbfinale einzuziehen in den letzten Jahren. Wobei jetzt in der vergangenen Saison das ja nicht der Fall war. Da waren 2 Mannschaften noch im Halbfinale mit Wolfsburg und Straubing, die aktuell zwischen 7 und 10 stehen. Genauer Straubing auf 8, Wolfsburg auf 9, beide punktgleich, 59 Punkte. Und wir wollen natürlich vor allem über die Straubing Tigers und den Kampf jetzt da um die erste Playoff-Runde sprechen, denn sie haben sich von Tom Pokel getrennt und das irgendwie so ganz überraschend kam es jetzt auch nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt mitten unter der Saison kommt, aber der war ja ewig da seit 2017. Absoluter Erfolgscoach. Gestern in den 10 Minuten Eishockey habe ich ja so die Zahlen nochmal aufgezählt. Regelmäßig jetzt in den Playoffs, direkt im Viertelfinale, im Halbfinale in der vergangenen Saison. Großer Erfolg in der Champions Hockey League mit dabei und über 400 Spiele am Stück gecoacht an der Bande bei den Straubing Tigers. Auch das ist ja wirklich eine Wahnsinnszahl. Also länger waren nur Jackson, Chernomats, Aduono und wer war der 4. Pavel Gross. Die waren länger Trainer am Stück bei einer Mannschaft als Tom Pokel. Also da wirklich, schon war außergewöhnlich die letzten Jahre, was der da gemacht hat.
Total. Und ich glaube aber, dass es ein bisschen daran liegt, dass man sich dachte, jetzt ist die Champions League vorbei, jetzt ist der Spengler Cup vorbei, jetzt können wir uns rein auf die Liga konzentrieren, dass bis dahin nicht alles rund lief. Okay, es kamen auch relativ viele neue Spieler dazu, dann halt eben diese Dreifachbelastung. Gut, Spengler Cup war jetzt nicht die ganze Zeit natürlich ein Turnier, was über Wochen und Monate ging. Andererseits, dadurch, dass die natürlich wussten oder dass das Ligabüro natürlich wusste, dass die rund um die Weihnachtszeit nicht verfügbar sind, haben die natürlich ein paar Spieler auch vorher schon reingequetscht. Das heißt, Straubing hatte es natürlich schwieriger als andere, gar keine Frage. Und dafür lief es noch okay, fand ich. Aber jetzt, wo alles vorbei ist, gerade jetzt so ab Mitte Januar hätte man ja vielleicht denken können, okay, jetzt ist das alles abgeschüttelt, jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Liga, jetzt wird's hier laufen. Und dann verlierst du 5 Spiele in Folge mit 4-3, 4-4, 6 Gegentoren. Und das war dann vielleicht zu viel. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich schon dachte, ja komm, der Mann hat da so ein Standing, der ist so lang dabei und es ist ja auch nicht so, als hätte Straubing, klar, die haben einen größeren Etat, als sie immer tun, aber sie haben ja trotzdem keinen Top-Etat in der Liga. Deshalb finde ich, dass die eigentlich ganz okay dastehen, wo sie stehen, aber da sieht man halt auch mal, wie in den vergangenen Jahren die Ansprüche in Straubing gestiegen sind.
Ja, das ist so der Punkt, würde ich auch sagen. Weil vor der Saison habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der nächste Schritt für die Straubing Tigers? Jetzt waren die im Halbfinale sogar nah dran am Finale. Ist es eine Mannschaft, die sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall in den nächsten 5 Jahren Deutscher Meister werden? Die waren in der Champions Hockey League. Ist es eine Mannschaft, die sagt, ja, wir müssen da mal ins Halbfinale kommen? Oder war das einfach jetzt schon ja, der Gipfel für diese Mannschaft, ins Halbfinale einzuziehen und da dem späteren Meister Berlin wirklich super Paroli zu bieten und regelmäßig im Viertelfinale zu sein? Oder gibt es überhaupt noch einen nächsten Schritt für diese Mannschaft?
Also für mich gibt es den eigentlich nicht. Klar, kann immer mal eine Saison noch besser laufen, du kannst noch weiterkommen, aber ich finde so grundsätzlich vom, wie gesagt, Etat, Mannschaft, Standing, ist das schon im letzten Jahr ziemlicher Peak gewesen. Aber anscheinend sieht man das in Straubing selbst anders. Die Mannschaft hat es eh anders gesehen. Ich habe ja vergangene Saison mal länger mit Mike Connolly gesprochen für diese Geschichte in der Dump and Chase, als ich über Bremerhaven und Straubing geschrieben habe. Und da hat er auch schon gesagt, nee, wir wollen hier Meister werden. Andererseits, er ist halt Sportler, was soll er sagen? Ich freue mich, wenn wir im Finale ausscheiden. Wäre eine komische Aussage. Dass die Mannschaft also mehr will, verstehe ich. Aber dass anscheinend die Führungsetage des Clubs nicht mal mehr zufrieden ist, wenn man in einer Saison mit Champions League und Spengler Cup, wenn man da dann irgendwann kurz vor Ende irgendwie auf 8 steht, weil eigentlich ist es für Straubing ja grundsätzlich erstmal gut, die Playoffs zu erreichen. Ne? Es kann ja auch mal eine richtig schlechte Saison kommen mit ein paar Verletzungen oder es läuft einfach nicht und dann bist du auf einmal irgendwie 13. oder sowas. Ne? Da ist Straubing ja weit, weit von entfernt. Deshalb wundert es mich halt doch, dass man nicht mehr zufrieden ist mit dem, was da aktuell läuft. Andererseits, wer weiß, ob es wirklich nur ums Sportliche geht. Vielleicht gibt es ja auch atmosphärische Störungen. Weiß ich jetzt wirklich gar nichts drüber, ist jetzt rein ins Blaue. Ich überlege mir halt nur, ob das reine sportliche Abschneiden, selbst wenn zuletzt viele Niederlagen mit vielen Gegentoren waren, ob das rechtfertigt, dann so einen Mann wie Pokel zu entlassen.
Wenn wir uns ein bisschen die Zahlen anschauen, das ist ja was Handfestes, das können wir sehen, dann finde ich auffällig, dass die Special Teams deutlich schlechter sind als in der vergangenen Saison. Man muss sagen, dass die in der Mannschaft auch einen großen Umbruch gehabt haben. Also mit Nick Mattinen ist einer der besten Spieler, vielleicht der beste Spieler der vergangenen Saison ja gegangen. Dann haben sie diese jungen Spieler geholt, die natürlich auch großes Potenzial haben. Ich finde auch, dass Leonhard Hede von den Zahlen her, Fleischer das Potenzial dann schon auch ausschöpfen. Ich sehe eher ein paar Importspieler, die hinter den erwarteten Leistungen zurückbleiben. Und aber was halt jetzt nicht wegzudiskutieren ist, sind die Special Teams, die in den letzten Jahren bei Straubing einfach super gut waren. Also in der vergangenen Saison hatten sie das beste Penalty Killing von der Quote her, hatten eine Tordifferenz in den Special Teams von plus 14. Das war der drittbeste Wert hinter München und Bremerhaven. Also wirklich eine richtige Qualität, die Straubing Tigers haben. Aktuell sind sie bei den Special Teams bei der Tordifferenz bei minus 7. Da gibt es nur 2 Mannschaften, die schlechter sind und die spielen gegen den Abstieg mit Iserlohn und Düsseldorf. Und Augsburg ist da noch mit dabei. Also da ist Straubing wirklich auf dem Niveau bei der Tordifferenz in den Special Teams wie im Abstiegskandidat. Und einerseits sind natürlich auch in den Special Teams neue Spieler mit drin. Andererseits muss man sagen, dann irgendwie so im Dezember, Januar, selbst mit Champions Hockey League, mit Spengler Cup, musst du dann diese Spieler auch so weit haben, dass sie das System, das du von ihnen erwartest, dann irgendwie auch zeigen können. Vor allem hast du ja auch Spieler bekommen, die das ja eigentlich können, die das vorher schon getan haben, die auch da Special Teams gespielt haben. Und das haut aber überhaupt nicht hin, aktuell.
Ja, und was auch wirklich nicht hinhaut, sind die Torhüter, ne? Das darf man jetzt mal auch nicht vergessen. Also wir haben das ja in der NHL auch schon häufiger erlebt, dass Trainer quasi gedoublied werden, wenn man es mal so sieht. Also, weißt du, du hast einen Torwart, der hält einfach deutlich mehr, als er müsste. Und deshalb sieht das Team besser aus, als es ist, was wiederum natürlich auch dann aufs Konto des Trainers einzahlt. Aber du kannst natürlich auch das genaue Gegenteil erleben, dass du eigentlich einen ganz guten Job machst, dass deine Mannschaft eigentlich ganz gutes Eishockey spielt, aber deine Torhüter greifen halt zu oft daneben. Und dann stehst du halt da. Und wenn wir uns das mal bei Straubing angucken, rein von den erwarteten, also den Expected Goals her, rein von dem Chancenverhältnis, ist Straubing die beste Mannschaft der kompletten Liga. Die haben eine Expected Goals Differenz von 31. Keine andere Mannschaft hat so viel mehr Top-Chancen im Verhältnis dazu, wie viele Top-Chancen die Gegner haben. Aber das Torverhältnis ist bei, oder Tordifferenz steht bei minus 5. Das heißt, das muss ja an irgendwas liegen. Ja, es liegt einerseits daran, dass die Mannschaft zu wenig aus ihren Chancen macht. Es liegt aber auch ganz daran, dass die Torhüter viel zu viele Tore kassieren. Und nicht ganz zufällig haben die Tigers in der aktuellen Saison die schlechteste Fangquote aller Mannschaften. Die sind aktuell bei, Moment, wo habe ich es jetzt hier? 88,1, was die addierte Fangquote aller Torhüter angeht. Das ist mit Abstand das Schlechteste. Und wenn wir dann individuell drauf gucken, sieht das halt auch nicht so wirklich gut aus. Gerade Expected Goals, ne? McIntyre bei minus 15, Bugel bei minus 8. Ich will nicht sagen, dass die beiden jetzt die Hauptschuldigen sind, aber ich will auf der anderen Seite sagen, die Straubinger spielen schon etwas besser, als ihre Ergebnisse sind. Und kann man das dann dem Trainer ankreiden, dass die Torhüter schlechter halten, als sie müssten? Weiß ich nicht.
Auch so eine Geschichte in Straubing. Ne? Das ist immer ein Import-Goalie da, der aber jetzt selten mal so eine absolute Granate ist. Jetzt sein McIntyre in der Saison, davor war es Hunter Miska, der hinten raus dann schon gut gehalten hat. Davor war Tyler
McIntyre ist der schlechteste in der ganzen Liga, was das angeht. Ne? Der schlechteste. Minus 15.
Tyler Parks, Jeff Sadkoff. Wie weit muss man zurückgehen? Drew McIntyre dann 2017, 18. Jetzt ist es Zane McIntyre. Also Matt Climie davor. Also da gehst du 10 Jahre zurück und hast immer einen Nordamerikaner. Jason Bekashua war Torwart bei den Straubing Tigers. Hast immer einen Nordamerikaner zwischen den Pfosten. Wo ich jetzt aber auch sage, das ist eigentlich nie einer der Top 5 Goalies der Liga gewesen.
Nee, finde ich auch. Aber andererseits, wenn sie sich damit wohlfühlen und damit gute Erfahrungen gemacht haben, warum nicht? Also ich finde es gar nicht schlimm, eine der 11 Lizenzen für einen Torhüter herzugeben. Ne? Nur da muss der halt auch was reißen. Wenn der dann der schlechteste in gewissen Kategorien der ganzen Liga ist, dann hat es sich natürlich weniger gelohnt, muss man sagen.
Ja, dann hast du wieder normalerweise dann auch eine Importlizenz zu viel vergeben. Dann sind teilweise Spieler draußen, die sonst spielen würden, weil der Torwart spielt, dann spielt wieder Bugeln, dann rotiert wieder einer der Imports rein, dann hast du aber auch dauernd andere Sturmformationen oder andere Verteidigerpaare. Ja, das ist natürlich jetzt immer unser Blick von außen, aber mir hat das vor der Saison schon nicht so wirklich getaugt, wieder einen Import-Goalie zu holen und wieder einen, wo ich sage, ist das wirklich so eine richtige Granate, holt er die Kohlen aus dem Feuer? Und ja, das ist sicherlich auch ein Grund, dass es aktuell bei den Straubing Tigers nicht so wirklich läuft.
Und das ist insgesamt zu viele Spieler. Ich meine, die haben natürlich wirklich einen riesen Kader. Natürlich auch wieder Blick Champions League, Blick Spengler Cup und alles, ne? Aber da sitzen ja, wenn alle gesund sind, gern auch mal 3-4 Leute auf der Tribüne, ne? Und das macht die Laune ja nicht besser. Ich weiß nicht, ob da vielleicht zu viele Spieler geholt wurden.
Aktuell Straubing auf dem 8. Platz. Es sind momentan nur 2 Punkte Vorsprung vor den Nürnberg Ice Tigers bei gleicher Spieleanzahl. Beide haben noch 10 Spiele zu bestreiten. Und noch einmal, Schwenningen auf 7, 60 Punkte. Straubing auf 8, 59. Wolfsburg auf 9, 59. Frankfurt auf 10, 58. Und Nürnberg auf 11, 57. Also das ist super spannend und natürlich mindestens genauso spannend, dieser Abstiegskampf jetzt vor allem mit den letzten Ergebnissen. Augsburg 41, Iserlohn 41, Düsseldorf 42 und das so rund 10 Spiele vor Schluss. Also besser geht's. Also natürlich für die 3 Mannschaften schlimmer geht's nicht, ne, weil es natürlich teilweise existenzgefährdend ist für teilweise Leute, die in dem Verein arbeiten. Aber so als neutraler Beobachter, dass da keiner abgeschlagen ist und dass das bis zum Schluss spannend ist und am Schluss sogar noch die direkten Duelle gibt. Alle spielen noch jeweils 2-mal gegen eben die direkten Konkurrenten, also jeweils 1-mal gegen jeden. Und für Augsburg ist es ja sogar dann in der letzten Woche beide direkten Duelle. Also kann gut sein, dass eben in der letzten Woche dann die Entscheidung um den Abstieg fällt, beziehungsweise um den sportlichen Abstieg. Und da vielleicht dann ein Tor entscheidet oder 2 Tore entscheidet. Und ich habe da
oder ein Penalty schießen. Ne?
Genau,
oder vorletzter Spieltag ja. Penalty schießen geht zum Abstieg. Das wäre natürlich richtig krass. Ihr habt doch eure Playdowns, was wollt ihr denn? Ne? Ist alles gut. Nee, aber ist natürlich wirklich hart, zumal eigentlich dachten wir ja gut, jetzt entzerrt sich das so ein bisschen. Düsseldorf hat ein paar Spiele in Folge gewonnen, Iserlohn war immer besser. Augsburg hat gar nichts gerafft. Tja, und was passiert dann? Augsburg gewinnt einfach 3 Spiele in Folge und davon 2 auch glatt. Und wie du gerade gesagt hast, ist es ein Punkt. Natürlich hat Augsburg mehr Spiele. Also sie haben mit 2 mehr als Düsseldorf, zumindest 1 mehr als Iserlohn. Aber andererseits, das Nachholspiel von Düsseldorf ist eines in Berlin. Also da bin ich jetzt auch nicht überzeugt, dass sie davon 100% 3 Punkte mitbringen. Also eventuell bleibt es jetzt so eng. Also das ist wirklich ein Abstiegskampf, der natürlich noch krasser ist, weil man ja relativ sicher schon sagen kann, dass der Absteiger auch, also dass der Abstiegskampf auch wirklich mit einem Absteiger endet, weil hat in der 2. Liga die Top-Teams aus Dresden, Krefeld, Kassel, Rosenheim oben stehen und selbst Landshut ist ja 6er, also 5 der Top 6 in der 2. Liga sind aktuell aufstiegsberechtigt. Und wir können, glaube ich, relativ sicher davon ausgehen, dass einer von denen sich auch durchsetzen wird. Was also auf Umkehrschluss bedeutet, es wird einen Absteiger geben, was natürlich vielleicht noch mal mehr Zunder reinbringt in die letzten Spiele im Abstiegskampf der ersten Liga.
Weil du gerade die Playdowns angesprochen hast oder das Wort in den Mund genommen hast, die aktuelle Tabelle ist natürlich ein Argument gegen Playdowns, so weit wie Nürnberg da weg ist von den anderen drei, ja. Und vielleicht haben die dann, der Elfte hat dann einen Punkt Rückstand auf die Top Ten, aber wir wissen ja aus der DL2, es gäbe Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal drei Schritte weiterdenken, ja, es gäbe dann Möglichkeiten natürlich aufzufangen. Also in dem Fall, wenn wir da die DL-Regelung haben, dass du mit einem gewissen Vorsprung und auch einen Vorsprung dann in den Playdowns bekommst, dann wäre das in dem Fall auch absolut sinnvoll mit aktuell Nürnberg, die halt einfach viel besser unterwegs sind, 15 beziehungsweise 16 Punkte mehr geholt haben als die anderen da hinten dran.
Genau, und jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, ja gut, dann werden sie halt so eine Serie auch locker gewinnen. Ja, aber was ist denn, wenn sich dann doch irgendwie mal Barrett verletzt und Hedrick verletzt und irgendwie einer der Torhüter zwei schlechte Tage hat, dann verlierst du auf einmal die ersten beiden Spiele und stehst auf einmal zwei Spiele vorm Aus im Verhältnis zu einer Mannschaft, die irgendwie 15 bis 20 Punkte weniger als du hatte. Ne? Also ich bin mittlerweile, also wir haben ja auch schon häufiger mal diskutiert, was kann man da machen, sei es Playdowns, sei es Direktabstieg, sei es Playdowns halt mit Vorsprung, sei es eventuell noch eine Playoff-Serie dann gegen den Meister der zweiten Liga. Es gibt ja verschiedene Varianten, die man da spielen kann, aber mittlerweile bin ich eigentlich auch eher auf der Seite, die sagen, ey komm, wer letzter ist, geht runter. Weil wer über 52 Spieltage auf dem letzten Platz steht, der hat es dann auch eher verdient als eine Mannschaft, die 20 Punkte mehr hatte und dann irgendwie zwei schlechte Wochen in Playdowns hat.
Nächster Punkt hier im Podcast, die NHL beziehungsweise die Trades in der NHL. Vorher der kurze Hinweis, wir haben jetzt so mal für die, die das noch nicht verfolgen, so kryptisch über die 10 Minuten Eishockey und über die Best of Seven gesprochen. Also wenn ihr eine Mitgliedschaft in der Fankurve abschließt, in der Bissl Hockey Fankurve über steady.de/bisslhockey, dann könnt ihr jeden Wochentag 10 Minuten Eishockey hören. Immer zur Mittagspause kommt der Podcast. Und am Ende der Woche haben wir dann auch noch unsere Kolumne, die Best of Seven mit dem Rückblick und den Highlights der Eishockey-Woche. So ein bisschen das, was wir nicht im Podcast diskutiert haben, das, was wir im Podcast diskutiert haben, vielleicht nochmal verschriftlicht oder nochmal auf den Punkt gebracht. Dass wir hier nicht so um heißen Brei rumreden, sondern dann einfach mal sagen, okay, das sind die Fakten dazu, das nochmal aufgefangen. Also immer am Freitag normalerweise erscheint die Best of Seven und von Montag bis Freitag die 10 Minuten Eishockey immer zur Mittagspause. Diese Trades, Bernd, in der NHL, das sind ja eigentlich zwei. Der richtig fette ist mal auf die Topspieler bezogen. Rantanen gegen Netschers, also Rantanen, der mit Colorado und Stanley Cup gewonnen hat und da eigentlich zum Kern der Mannschaft gehörte, zu den Carolina Hurricanes und Martin Netschers in die andere Richtung. Und auf der anderen Seite JT Miller, von der Idee her ein komplett anderer Trade, der ja sich...
Auch von den Voraussetzungen her, ne?
Genau, von den Voraussetzungen auch natürlich, aber der sich in Vancouver, wie man hört, mit Elias Pettersson überworfen hat, da gab es irgendwie Stress und jetzt ist er eben bei den New York Rangers. Das sind so die zwei großen Trades der vergangenen Wochen in der NHL. Größer ist natürlich schon der Rantanen-Trade. Oder da einen absoluten Torjäger, einen absoluten Topspieler, einen Erste-Reihe-Spieler, Partner in Crime von Nathan MacKinnon da wegzutraden und zu sagen, okay, wir holen uns oder beziehungsweise abgeben zu müssen, muss ich eigentlich aus Sicht der Carolina Hurricanes sehen, die sich dann den Rantanen schnappt. Das war schon ein Wahnsinns-Schachzug, muss man einfach auch sagen.
Ja, es war auch so überraschend, weil natürlich hieß es immer, ja, Rantan braucht immer einen neuen Vertrag und kann Colorado sich das leisten und wie hoch soll der sein, aber das anscheinend jetzt schon komplett entschieden wurde, nee, das schaffen wir nicht, den zu verlängern und bevor wir den dann irgendwie umsonst abgeben müssen, dann tauschen wir den jetzt noch während der Saison. Man hätte ja auch sagen können, okay, vielleicht ist die Zukunft dann nicht mehr doll, wenn Rantan weg ist, aber dieses Jahr setzen wir nochmal alles auf die Karte mit ihm, weil das halt auch seit Jahren funktioniert, er sich wohlfühlt und alles. Das fand ich dann doch sehr überraschend und ich finde, im Rahmen dessen, dass sie ihn jetzt relativ panisch anscheinend loswerden mussten, haben sie doch einen ganz guten Deal gemacht, weil wir haben schon mehrmals über Herrn Netschers gesprochen, der ja nicht nur eine überragende Weltmeisterschaft gespielt hat letztes Jahr, sondern auch wirklich zeitweise ja ein MVP-Kandidat dieses Jahr war in der Liga. Also ich glaube, das ist für beide Seiten ganz okay und man sieht ja auch, dass sie auch relativ okay punkten jetzt bei ihren neuen Teams.
Ja, bei Carolina sieht man, bei Colorado sieht man halt wieder, was so große Erfolge dann in Anführungsstrichen anrichten können, also was wir immer wieder mal sehen bei Stanley Cup Gewinnern, die dann die Jahre danach dann doch mal gute Spieler abgeben müssen, so gute wie Rantanen, das ist dann doch eher selten, also sie schaffen es normalerweise dann diese Teams, den Kern der Mannschaft auch zusammenzuhalten, aber klar, Rantanen, der Vertrag läuft nach dieser Saison aus, dann gab es dann zu hören, dass er zum Vertrag will wie Leon Dreisaitl, ja, zum Beispiel, also dass er auf jeden Fall gut zweistellig pro Jahr verdienen will. dann ist halt die Frage, passt das ins Cap-Space rein bei den Colorado Avalanche? Oder sagen die, das war übrigens auch dieser Trade noch bevor bekannt wurde, dass das Salary Cap schon deutlich hochgeht in den nächsten
Jahren? Ja, das habe ich mir auch gedacht, ob die sich nicht im Endeffekt in den Arsch beißen und denken so, oh Mann, ey, da hätten wir ja nur noch unterkriegen können, ne?
Ja. Also aus Sicht der Colorado Avalanche vielleicht tatsächlich nötig. Und dann war es, so wie ich das gehört habe, so, dass eben die Avalanche da, als sie gesagt haben, okay, wir müssen den Rantanen traden, nicht gesagt haben, okay, restliche NHL, hier wäre Rantanen, was könntet ihr uns bieten, sondern wirklich geschaut haben, was könnten wir denn eigentlich brauchen? Und dann eben in Richtung Carolina geschaut haben und dann ist dieser Nedjas-Deal dann eingefädelt worden. Kriegst natürlich mit Martin Nedjas auch einen sehr, sehr guten Spieler, auch einen, der wie Rantanen in Überzahl sicherlich zwar auf der anderen Seite wohl spielen würde, aber da gefährlich ist, der sicherlich auch mit McKinnon, also würde ich jetzt auch sagen, auf dem Papier gut funktioniert, aber er ist natürlich nicht die Qualität von Rantanen.
Nee, wobei natürlich beide aktuell in den Top 15 der Scorerliste stehen. Also das ist wirklich für NHL-Verhältnisse ein Trade zweier absoluter Stars, ne? Aber ich gebe dir recht, natürlich hat Rantanen den größeren Namen, weil er halt seit Jahren schon so richtig stark ist und Nedjas ja erst in der jüngeren Vergangenheit so hochkam. Jetzt muss man allerdings auch sagen, bisher, finde ich, funktioniert Nedjas ein bisschen besser. Rantanen hat erst ein Tor gemacht und auch nicht jetzt durchgängig gepunktet. Klar, Nedjas hat jetzt auch mal zwei Spiele ohne Punkt, aber grundsätzlich fand ich, war der Start schon ganz okay für ihn. Ne? Also ich glaube, die haben da nichts mit falsch gemacht. Nedjas ist auch, Moment, was haben wir hier? Auch 2 Jahre jünger, ist jetzt nicht das Riesending, aber 2 Jahre können dann vielleicht am Ende der Karriere doch mal entscheidend sein, wenn sie da bleiben. Also ich finde nicht, dass einer damit was falsch gemacht hat, ehrlich gesagt. Trotzdem natürlich im ersten Moment verrückt, dass man einen seiner absoluten Topstars einfach mal wegtradet. Vor allen Dingen einen, der alleine vergangene Saison noch 118 Punkte, also weil der jetzt hintereinander immer inklusive Playoffs, ne, 118, 115, 117 Punkte gemacht. Also das ist schon krass. Das ist seit 6, 7 Jahren ist das ein Mann, der 1 Punkt pro Spiel macht, sei es Hauptrunde, sei es Playoffs. So einen abzugeben, der ja auch noch so gut funktioniert, ne? Also es ist ja seit Jahren diese erste Reihe gewesen. Klar, Landeskog ist jetzt schon länger raus, aber grundsätzlich ist das ja so ein, vielleicht die beste Reihe der Liga gewesen jahrelang, ne? Und davon einer verletzt, einen gibst du selber ab. Also da ist jetzt auch so ein kleiner Zeitenwechsel in Colorado.
Eric Tulski, der GM der Carolina Hurricanes. Ich glaube, dem muss man da schon mal trotzdem gratulieren zu diesem Trade. Und also aus Sicht der Hurricanes muss ich wirklich sagen, liebe ich den Trade, weil die letzten Jahre hieß es ja immer, ja, die schießen zu wenig Tore, dann in den entscheidenden Situationen, auch in den Playoffs, jetzt holst du dir einen mit Rantanen, der genau das macht, der ein Torjäger ist, der schon gewonnen hat bei den Colorado Avalanche, der weiß, wie man Stanley Cup gewinnt. Ein Finne, der jetzt aktuell mit Sebastian Aho, einem weiteren Finnen, zusammenspielt in einer Reihe, also auch die persönliche Beziehung passt da. Und ja, einer, der dann auch Qualitäten im Powerplay noch mitbringt, also ich finde, und ich muss auch wirklich sagen, mittlerweile die Hurricanes, gibt's eine Mannschaft, die bessere Feldspieler hat als die Hurricanes, wenn man das jetzt insgesamt sich anschaut. Sturm und natürlich auch Verteidigung, also die sind schon richtig tief besetzt jetzt. Richtig.
Die sind extrem tief besetzt, aber es gibt schon auch ein paar. Also ich weiß nicht, ob sich Florida da großartig verstecken muss, ehrlich gesagt, oder Edmonton oder sowas. Also, oder Vegas, also da gibt's auch so ein paar heiße Kandidaten, finde ich. Komm, wir gucken mal ein bisschen in die Geschichte und vergleichen das doch mal.
Lass mal kurz für JT Miller, weil das natürlich eine ganz andere Situation war. Ne? Also einerseits jetzt in dem Fall ging es um Capspace so ein bisschen. Ja, also war zu merken, eine Mannschaft will einen Spieler abgeben, weil sie eben nicht mehr schafft, den unter das Cap, weil der Vertrag verlängert wird, nicht mehr schafft, den unter das Capspace drunter zu bringen. Dann schaut man natürlich, was bekommt man noch. Auf der anderen Seite eine Mannschaft, die auch was braucht, eben in dem Fall ein Torjäger, und dann sagt, wir können auch was anbieten. Übrigens, Martin Nedjas vor ein paar Jahren war ja auch noch unglücklich. Er hat dann so einen Bridge-Deal gegeben und hat ihn dann gehalten sozusagen bei den Hurricanes. Jetzt hat er ihn getauscht gegen Rantanen, und auch das noch richtig stark. Also da eher so eben Thema Cap. Auf der anderen Seite bei JT Miller war es vor allem, ja, passt halt einfach nicht mehr, obwohl du weißt, dass JT Miller ein guter Spieler ist. Haben wir jetzt auch gesehen, gleich die ersten Partien bei den New York Rangers, 2 Spiele, 4 Punkte, 2 Tore, 2 Vorlagen. Also hat gleich funktioniert und ist ja auch kein schlechter Eishockeyspieler, aber anscheinend hat das da nicht mehr gefunzt bei den Vancouver Canucks.
Also ich würde sagen, ein Typ, der letztes Jahr 150 Scorerpunkte gemacht hat, kann man schon sagen, dass er nicht so ein ganz schlechter Eishockeyspieler ist. Ne? Also wobei er dieses Jahr ein bisschen runter war jetzt bei Vancouver, was vielleicht auch an den atmosphärischen Störungen lag. Was natürlich wieder witzig ist, Sie haben es doch bei Pucksoup gestern thematisiert, dass ja es erste Medienberichte gab über dieses schlechte Verhältnis zwischen Elias Pettersson und JT Miller und dann das so völlig weggewischt wurde. So, nee, wie kommt ihr darauf? Alles Fake News und was ihr versucht hier Unruhe reinzubringen. Wir sind ein Herz und eine Seele. Und wir sind so eng aneinander. Und irgendwie ein paar Tage später oder Wochen später sagt der Manager, ja gut, wir mussten den traden, weil das hat einfach gar nicht mehr gestimmt hier in der Kabine. Ne? Also es ist auch immer ein bisschen verrückt. Ne? Also klar, dass man denen eh nicht alles glauben kann, was die erzählen, wussten wir auch schon vorher. Aber bei so einem Thema, das so völlig wegzuwischen, als käme das so komplett aus der Luft, hätte nichts mit der Realität zu tun. Und dann zwei Wochen später ist genau der Grund, warum der eine Star gehen muss, ist auch schon wieder bezeichnet. Ne?
Ja, aber was willst du? Was willst du denn machen in der Situation? Kannst du ja, also in dem Fall musst du ja wahrscheinlich dann irgendwie sagen, um auch die Spieler zu schützen, um die Mannschaft zu schützen. Da ist, also logisch ist dann gelogen oder geschwindelt, geflunkert, aber wie spricht man solche Dinge an? Also das ist ja auch schwierig. Ne? Du kannst es
intern, ja, klar,
sehen, aber öffentlich, wie sprichst du es an?
Ja, ja, so ist das.
Gleich ist natürlich jetzt gleich Spiel bei den Vancouver Canucks. Einerseits eben der Spieler, der da nicht so richtig funktioniert hat, weg, vielleicht auch ein Boost für Elias Pettersson, wieder mehr Capspace, um die Mannschaft zusammenzustellen. Wem macht dieser Trade jetzt stärker? Wahrscheinlich die Frage ist immer, wer kriegt den besten Spieler? Das ist in dem Fall JT Miller in diesem Trade. Auch die Rangers, würde ich sagen, die wir jetzt auch immer, über die wir gesprochen haben, gesagt haben, was ist eigentlich da los? Wenn die in die Playoffs kommen, sind die für jeden Gegner wieder einfach ein absoluter Horror, weil sie natürlich auch mit Shesterkin einen überragenden Torwart haben. Also auch das kann ja für die Rangers nochmal so einen Boost geben.
Ja, das war, glaube ich, das, was sie brauchten, ne? Weil letztes Jahr Hauptrundenmeister und relativ bitter rausgeflogen. Dieses Jahr hat es gar nicht funktioniert. Sieht aus, als würden sie nicht mehr die Playoffs erreichen. Dann natürlich, weil auch individuelle Krisen gibt, wie Mika Zibanejad und sowas. Dann natürlich die ganze Unruhe, dass Kako weggeholt wurde und weggetradet wurde und Truba weggetradet wurde. Und das ist ja schon komisch für eine Mannschaft, die im Sommer so eitel Sonnenschein hat und auf einmal funktioniert im Herbst nicht mehr viel. Und ich glaube, die haben mal wieder so einen Boost gebraucht. Und Miller war ja schon mal in New York. Ist ja auch nicht so, als würde der in eine völlig fremde Umgebung kommen oder alle denken, wie ist er denn, sondern man kennt ihn. Und ich glaube, für die New Yorker war das zum richtigen Zeitpunkt nochmal wirklich ein Update.
Aktuell 6 Punkte Rückstand auf den Wildcard-Platz. Die New York Rangers 60 Punkte haben da die Red Wings und die 61, die Red Wings Lightning 60 und dann New York mit 54. Auf der anderen Seite in der Western Conference die Vancouver Canucks ja auch voll dran an den Playoffs. Also beide Mannschaften, die jetzt in diesem Trade verwickelt waren, haben noch die Möglichkeit, die Playoffs zu erreichen und ja dann vielleicht auch ein, zwei Ründchen zu gewinnen.
Ja, so ist das.
Wir haben es ja in den 10 Minuten Eishockey auch schon mal angesprochen. Kaum macht die NHL so einen Trade mit Rantan gegen Netschers, dann heißt es halt, ja okay, dann traden wir Doncic, Luka Doncic, einen der besten Spieler der Liga, den traden wir halt dann von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers. Also so Blockbuster-Trades sind in der NBA dann doch häufiger als in der NHL und hat natürlich auch damit zu tun oder vor allem den Impact, den die Spieler dann danach haben, dass du vielleicht in der NBA oder ganz sicher in der NBA als Einzelspieler noch mehr einfach Auswirkungen auf die Qualität deiner Mannschaft hast. Schauen wir uns noch mal ein paar richtig große Trades in der NHL-Geschichte an und was die dann wirklich bewirkt haben oder was überhaupt der Hintergrund war, ob wir jetzt wirklich noch darüber sprechen oder ob das halt einfach damals ein großer Trade war und wir jetzt sagen, ja, mal, war halt ein Trade.
Ja, genau. Also wir haben uns jetzt ein paar rausgesucht. Das ist jetzt natürlich eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wahrscheinlich werden euch jetzt noch andere Trades einfallen, die vielleicht in eurer Sicht größer sind, aber für uns war das erstmal die uns direkt ins Auge gesprungen sind. Und wir fangen mal 1967 an. Das ist natürlich jetzt sehr früh, aber erinnert euch, 1967 war ja der entscheidende Tag, vielleicht sagen viele auch der wichtigste der NHL-Geschichte, nämlich da war die große Expansion. Bis dahin war ja die jetzt ganz schlimmes Wort Original Six Era, was ja gar nicht original ist, aber oft schon drüber gesprochen. Also es gab nur 6 Teams. Dann wurden 6 neue dazu geholt, die Liga hat sich verdoppelt und dann gab es natürlich sehr viel hin und her wegen Expansion Trades oder Expansion Drafts oder was auch alles da so war. Und die Boston Bruins, heute natürlich ein Riesenclub und auch damals schon mal Meister, aber in der Phase waren sie relativ schlecht, waren jahrelang unten drin, ganz oft in Folge letzter, hatten die Playoffs jahrelang verpasst und haben sich dann gedacht, wir holen uns jetzt einen absoluten Topmann, nämlich Phil Esposito aus Chicago, der damals ja wirklich schon gut war in Chicago, aber Chicago hat sich gedacht, naja, machen wir das mal, das wird sich für uns auch lohnen, weil Esposito zwar gut ist, aber vielleicht nicht ganz so gut, wie die Leute denken, und wir kriegen da so ein paar Prospects von den Bruins, und damals gab es natürlich noch kein Salary Cap, aber zumindest haben die sich dann schon so gedacht, so ja, mit den jungen Leuten, die wir zurückkriegen, sind wir langfristig besser drauf. Naja, hat nicht ganz so geklappt, nämlich Esposito ist nach Boston gekommen und ist innerhalb von weniger Jahre einer der absoluten Superstars geworden, hat mehrmals einen Scorer-Titel geholt, ist MVP geworden, hat die Bruins zu 2 Meisterschaften geholt. Also da kann man mal ganz klar sagen, da hat ein Trade wirklich ein Team wirklich verändert und eine neue Ära gegründet. Und das war der 67er Trade von Phil Esposito von Chicago nach Boston.
Ich hatte natürlich jetzt auch nicht alle Trades in der NHL-Geschichte im Kopf, aber war das, ja, das der Trade, in dem, also der Trade, der wirklich, der Trade eines Superstars mit Esposito, der wirklich dann was groß verändert hat bei dem Team, zu dem er gekommen ist. Und ist es vielleicht sogar einer der ganz wenigen dann auch gewesen in der NHL-Geschichte. Denn so in der Größenordnung fällt mir da eigentlich kein anderer mehr ein. Dass du sagst, okay, da gewinnt eigentlich, also wir haben später noch einen, der ein bisschen anders zustande gekommen, aber da ging es in erster Linie nicht um den Spieler, der damals als Superstar galt, nämlich der Lindros-Trade, ne, können wir schon vorwegnehmen. Aber in dem Fall war halt Esposito schon dann wirklich ein großer Name, wurde noch ein größerer Name. Und in der Kategorie habe ich eigentlich sonst keinen auf dem Zettel.
Ja, ich meine natürlich den nächsten auf unserer Liste, der Gretzky-Trade. Ne? Also,
ja, aber also muss Gretzky man natürlich ist sagen, nicht der Meister geworden in LA. Genau, genau. Deswegen, das meine ich. Der hat dann, also logisch, also hatten natürlich dann auf einmal LA den besten Spieler der Liga und den besten Spieler, den es je gegeben hat. Aber auf der anderen Seite, also persönliche Erfolge, ja, alles gut. Aber den Stanley Cup hat er nicht geholt mit den LA Kings, das meine ich.
Das stimmt natürlich. Und bei Esposito muss man auch wirklich sagen, er hat die Bruins dann auch über Jahre besser gemacht. Die sind ja dann nicht nur einmal irgendwie Meister geworden. Sowas gab es ja häufiger, dass jemand mal irgendwie getradet wurde und dann hat es direkt funktioniert. Sei es so ein Ray Borg ist ja dann auch Meister geworden. Oder wir könnten auch auf einen schon mal vorschauen, auf den wir am Ende sprechen wollten. Ne? Was ist mit Matthew Tkachuk? Ne? Der ist ja auch direkt Meister in Florida geworden. Aber in Boston war es ja wirklich so, klar, es war auch einfacher, weil die Liga kleiner war, aber das war wirklich eine Mannschaft, die war jahrelang Letzter, hat gar nichts gerissen, kriegt diesen neuen Mann und ist innerhalb von wenigen Jahren Top-Team, wird 2x Meister und hat dann den MVP. Das, also da ist der Esposito-Trade schon wirklich, wirklich außergewöhnlich, muss man sagen.
Ja, und der Gretzky-Trade war einfach so, heißt im Nachhinein immer, wenn Wayne Gretzky getradet werden kann, kann jeder getradet werden. Das war dann so irgendwie dieser Turnaround. Dann natürlich auch irgendwie die neue NHL mit LA, ja, den US-Teams, die dann immer mehr reinkamen. Der
Westen, war in den Südteams.
Genau, ne? Süden, Südwesten in der USA. Und dann eben dann da nicht nur einfach ein Team, sondern einfach den schillerndsten Spieler dieser Zeit dann geholt mit Wayne Gretzky.
Genau, also wir reden über 1988. Edmonton war das Team, das Überteam, ständig alle Titel gewonnen, also alle Stanley Cup gewonnen. Und dann gab es halt den Trade nach Los Angeles. Und Los Angeles war natürlich auch schon seit 67 in der Liga, aber es hat nicht so wirklich funktioniert da. Das andere Team aus Kalifornien, die Seals, hatten ja schon aufgegeben und man wusste nicht so ganz, bleibt Eishockey, was ja schon der Wunsch war. Das ist ein Sport für den gesamten Nordamerika, aber es blieb dann doch irgendwie vor allen Dingen halt im Norden der USA und Kanada populär. Und dann hat sich von heute auf morgen alles gedreht. Auf einmal war Eishockey das Ding, die Halle war ausverkauft und überall kamen die Superstars. Auf einmal die Tickets $500 gekostet und LA Eishockey war in aller Munde. Und das natürlich auch noch mit Hollywood und bla bla bla. Und dann hat dieser Trade wirklich dafür gesorgt, dass auf einmal auch in anderen südlicheren Städten dann auf einmal Teams kamen. Und wenn man sich nochmal diese Timeline anguckt, ist das ja wirklich beeindruckend, dass dann innerhalb von irgendwie 15 Jahren auf einmal fast jedes Jahr, wenn nicht jedes zweite Jahr, irgendwie ein neues Team aus dem Süden der USA dazugekommen ist und dass sich halt diese komplette Landkarte komplett geändert hat. Und das halt heute so Teams, dass wir über Carolina reden, über Florida, über Dallas, über zeitweise Arizona, über Vegas und so. Das wäre alles gar nicht möglich gewesen ohne Wayne Gretzky, muss man ganz klar sagen. Der hat wirklich die komplette Eishockey-Landkarte in Nordamerika verändert, dieser Trade.
Und für heutige Verhältnisse überraschend, dass da in die andere Richtung unter anderem 15 Millionen geflossen sind. Gab es in der Zeit dann öfter mal, dass dann aber einfach Kohle mit dazu. Denkst du heute, ja komm, was machen die da? Aber aktuell ist es ja ganz genauso, dass halt dann einfach Capspace getradet wird. Das ist halt jetzt einfach die absolute Kohle von damals, die wichtig
war. Genau, so muss man das sehen. Quasi negatives Geld sozusagen, ne?
Ja, genau. Und damit wird ja jetzt aktuell auch gehandelt, dass du sagst, du gibst halt einfach dann Capspace her oder bekommst Capspace eher gesagt, um eben, wenn du einen Spieler abgibst. Gretzky 88, dann haben wir 92 Eric Lindros, der auf keinen Fall spielen wollte bei den Quebec Nordiques, das, wenn ich mich richtig erinnere, das vor dem Draft schon angekündigt hat, dass er da nicht keinen Bock hat hinzugehen und dann zu den Philadelphia Flyers getradet wurde. Natürlich Eric Lindros damals so der kommende Superstar, hatte natürlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere, aber nichts gegen das, was dann eben in Colorado passiert ist. Also nach den Quebec Nordiques, ja, die Colorado Avalanche da in den 90er Jahren und unter anderem, also wenn man sagt, was da alles gekommen ist, ne? Also unter anderem neben Peter Forsberg, der natürlich einer der Stars dann war bei den Colorado Avalanche, auch noch ein First-Round-Pick im Wechsel für Eric Lindros. Also da muss man wirklich sagen, auch wenn Philadelphia da einen Star bekommen hat mit Eric Lindros, den Trade haben schon die Quebec Nordiques beziehungsweise später dann die Colorado Avalanche gewonnen mit ihren zwei Titeln, die Forsberg ja dann auch geholt hat, 96 und 2001.
Genau, da sprichst du das richtig an, ne? Also ich glaube nicht, dass Quebec oder / Colorado nach dem Wechsel dann wirklich so das Team hätte aufbauen können, wenn sie nicht diese ganzen Spieler bekommen hätten, die sie halt gegen den Lindros getauscht haben und vor allen Dingen halt Forsberg, ne? Also kann, glaube ich, vielleicht sogar diskutieren, ob im Nachhinein Quebec, Colorado das Ding sogar gewonnen hätte, wenn es ein 1-1-Trade geworden wäre, ne? Zwischen Forsberg und den Lindros.
Ja, also mal weiter. Ich würde sagen, ja, hätte. Also das kannst du natürlich, in dem Moment hast du es noch nicht abschätzen können, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, du hast dann halt waren beide super Spieler, aber Forsberg hat eben dann doch nochmal eben insgesamt eine erfolgreichere Karriere gehabt, natürlich vor allem mit den Stanley Cups, die er gewonnen hat.
Gut, man weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wäre Lindros da geblieben und dann wäre das Team nach Denver gezogen, schon früher, und er wäre da der Star gewesen. Das ist natürlich völlig hypothetisch. Aber ich sag mal so, es ist für die Avalanche oder nicht ganz so schlecht ausgegangen, die ganze Sache, würde ich sagen.
Ja, ich hätte zwischendrin mal einen noch Ende der 90er, auch mit einem absoluten Superstar, beziehungsweise Anfang der 2000er, Dominik Hašek von den Buffalo Sabres zu den Detroit Red Wings, weil Hašek hatte da ja natürlich schon einige individuelle Auszeichnungen. Der war mit über 30 noch extrem erfolgreich, hat Vezina Trophies gewonnen, hat Hart Trophies gewonnen. Aber den Stanley Cup hat er halt noch nicht geholt, bevor er zu den Detroit Red Wings getradet worden ist.
Das ist auch schwer in Buffalo, ehrlich gesagt.
Stanley genau, aber
ganz andere Spieler erfahren müssen.
1999 war er mit den Buffalo Sabres im Finale. Also da war natürlich eher einer der Hauptfaktoren, dass die überhaupt so weit gekommen sind. Haben dann dieses Finale verloren gegen die Dallas Stars damals. Ihr wisst, Tor von Hull in der Verlängerung. Die Frage, war da mit dem Schlittschuh, war das Tor im Abseits oder was weiß ich, aber auf jeden Fall auf der anderen Seite war Dominik Hašek zwischen den Pfosten und der dann mit dem Trade zu den Detroit Red Wings, und das brachte ihm dann noch einfach so die letzten Schritte zur absoluten Legende, weil er mit den Red Wings dann in diesem Super-Team dann eben auch Stanley Cups gewonnen hat.
Gebe ich dir recht, wobei bei dem Legendenstatus würde ich auch Olympia nochmal mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Aber ich fand eigentlich den Trade davor auch schon krass, weil er war ja ursprünglich bei Chicago, er ist ja nicht von Buffalo gedraftet worden. Und dass Chicago ihn abgegeben hat und ihn ja auch gar nicht wirklich hat spielen lassen, ne? Also er hat in dem ersten Jahr für Chicago irgendwie 5 Spiele gemacht, in dem zweiten 20. Das war jetzt auch nicht richtig viel, hat ihn dann noch in die damalige IHL geschickt, also was quasi heute die AHL ist, sozusagen die Farmteam-Liga. Also natürlich war die AHL eine eigene Liga, aber egal, ne, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist er ja dann erst nach Buffalo gegangen. Und also es gab schon mehrere Trades in der Zeit von Dominik Hašek, die wirklich ihn und vor allem auch die Teams verändert haben. Aber natürlich auch der nach Detroit, definitiv.
Ja, und damals war doch Hašek auch bei der Expansion, war doch Hašek damals nicht protected, wenn mich nicht alles täuscht, von den Chicago Blackhawks. Er ging dann zu den Buffalo Sabres, aber das müsste die Florida Expansion gewesen sein, wo es den Expansion Draft gegeben hat. Da war Hašek nicht...
92, 93 ist er gewechselt nach Buffalo, ja.
Genau, aber Hašek war nicht geschützt für den Expansion Draft und ist dann trotzdem aber nicht genommen worden, wenn ich alles täusche. Muss man noch mal nachschauen.
So, dann springen wir mal ein bisschen in die nähere Vergangenheit, ne? Nämlich, es gab halt noch so einen Trade, ich erinnere mich, als der damals rauskam, haben wir uns alle angeguckt und gesagt, what? Was ist denn da los? 2016, Montreal Canadiens, Nashville Predators tauschen jeweils ihren Nummer 1 Verteidiger, PK Subban gegen Shea Weber. Und ich glaube, wir haben alle damals gedacht, was macht Montreal da? Weil Weber war natürlich ein Star, aber hat er diesen riesen Vertrag in Nashville und war vielleicht nicht mehr, also eher vielleicht schon so ein bisschen am absteigenden Ast, und Subban war halt dieser mega fancy Typ, der da alle ausdribbelt und von hinten nach vorne rennt und dann auch in Boston provoziert und ein Liebling der Fans, und dann hat er seinen riesen Vertrag unterschrieben und irgendwie direkt 10 Millionen Dollar an Kinderkrankenhaus gespendet. Alles war so, oh, er ist der Mann hier, den wir alle lieben. Und auf einmal geben sie ihn ab, aber sehr ehrlich, im Nachhinein gar nicht so schlecht gelaufen für Montreal, oder?
Ja, ganz im Nachhinein würde ich trotzdem noch sagen, ich hätte von beiden eigentlich noch eine größere Karriere erwartet. Also das war für mich so Verteidigung, wenn wir gedacht haben, okay, die holen vielleicht einerseits individuelle Auszeichnungen, was sie dann auch getan haben, aber andererseits halt auch einfach, ja, noch Stanley Cups. Also das sind einfach Verteidiger, die werden zum absoluten Franchise-Spieler, egal wo sie sind. Und also erinnert euch, wie Subban gehypt worden ist. Er hat es ja dann, da war ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, überhaupt keine Fragen, das auch über Jahre, aber dann hinten raus auch noch die Zeit, wo es dann wirklich gar nicht mehr gelaufen ist, wo du dann echt gedacht hast, oh, jetzt ist es echt bitter, wenn man weiß, wie der schon mal gespielt hat und sieht ihn dann jetzt so in den letzten Jahren noch spielen. Also insofern habe ich den Trade so abgespeichert, okay, das waren zwei Spieler eigentlich, wo ich mir gedacht hatte, boah, da passiert noch deutlich mehr, die sind noch deutlich erfolgreicher, die werden zu noch größeren Stars. Und dann Subban ja in den letzten Jahren an New Jersey Devils noch gespielt, da habe ich eigentlich fast keine Erinnerungen mehr dran an die Zeit. Also Nashville, klar, aber dann New Jersey, da hat er dann noch drei Jahre nochmal gespielt, aber das war dann nichts mehr im Vergleich zu dem, was er schon mal gezeigt hat.
Ja, einfach irgendwie drüber, ne? Und dann haben wir im Endeffekt gesagt, war vielleicht doch, ist Montreal der Sieger dieses Trades, weil Weber, klar, der war dann immer noch verletzt, aber der war irgendwie konstanter als Subban, muss man sagen. Ne? In derselben Zeit, ich glaube eine Woche danach oder sogar am selben Tag, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, aber ich meine, das war ganz kurz davor oder danach, gab es ja noch einen anderen Trade, nämlich ebenfalls 2016, Edmonton, New Jersey, Taylor Hall gegen Adam Larsson mit dem legendären It's One for One Tweet von Bob McKenzie. Weil alle nicht glauben konnten, wie man einen Nummer 1 Pick, der wirklich richtig stark war, gegen diesen Adam Larsson da abgeben kann, der ja irgendwie nicht so doll war. Aber auch da muss man im Nachhinein sagen, so viel falsch gemacht haben sie nicht, die Oilers, oder?
Ja, also meines Wissens haben sie seitdem keinen Stanley Cup gewonnen, die Edmonton Oilers.
Ja, aber hätten sie das mit Hall? Keine Ahnung.
Es ist die Frage, aber also da würde ich schon wirklich auf den Moment gehen, was waren das damals für Spieler? Also der Number One Pick, der ja eigentlich in dieser Phase, als die Oilers dann mehrere First of All Picks hintereinander hatten, dann doch nochmal eigentlich der mit dem größten Potenzial war, würde ich sagen. Also Nugent Hopkins war dann noch und Neil Jakubov war dann noch.
Nee, Jakubov,
genau. Und das dann Taylor Hall gegen Larsson getradet wurde, wie gesagt, das ist ja auch kein Franchise-Verteidiger, sondern sage ich jetzt mal im besten Sinne ein biederer Defensivverteidiger. Und einfach, das war seine Qualität. Und dann zu sagen, okay, du holst einen Defensivverteidiger, auch wenn du die Defensive verstärken willst. Okay, aber haust dafür deinen First-Overall-Pick weg. Das habe ich bis heute nicht verstanden, diesen Trade. Und ob der jetzt im Nachhinein funktioniert hat, liegt vielleicht eher daran, dass Hall danach auch nicht so richtig abgegangen ist, oder? Obwohl er bei den New Jersey Devils ja dann nochmal Topscorer war. Das haben wir auch nicht vergessen.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also er hatte danach in New Jersey diese eine Supersaison mit den 93 Punkten. Andererseits, er hat jetzt nie auch nur mal die 40-Tore-Marke geknackt. Und klar, jetzt sind auch vor ein paar Jahren noch weniger Tore gefallen als jetzt wieder. Denn die Liga ist ja dann wieder deutlich wie gesagt, es fallen wieder mehr Tore. Aber ja, also das war eigentlich nur das einzige richtig gute Jahr, was er hatte. Ne? Und er ist seitdem jetzt auch einer geworden, der relativ häufig hin und her wechselt. Ne? Also er war nachdem noch in Arizona, in Buffalo, in Boston, in Chicago, jetzt ist er auch in Carolina. Also es ist immer noch ein guter Mann. Aber der Mann, der damals getradet wurde als Nummer 1 Pick, als einer der neuen jungen Stars in Edmonton, ich finde, das ist er nicht wirklich geworden. Und Larsson, ja, war okay. Das war jetzt kein Mann, wo du sagst, der hat irgendwie die Abwehr schlechter gemacht. Aber er hat sie jetzt auch nicht sehr viel besser gemacht. Und ist, glaube ich, dann nach Seattle gegangen im Expansion Draft, oder vertue ich mich gerade?
Doch, ist er. Doch.
Ja, ne? Ja. Also, dass er da nicht mehr geschützt wurde, sagt ja auch schon viel aus. Ne? Also, irgendwie auch so ein Trade, wo du damals also einen ganz großen Namen und einen eher so nicht so großen Namen hattest und im Endeffekt langfristig ist jetzt keiner davon dann wirklich noch so ein totaler Star geworden, finde ich.
Übrigens, ich muss nochmal nachtragen zum Thema Hašek, war tatsächlich so. Also sowohl die Panthers als auch die Anaheim, damals Mighty Ducks, hätten ihn 1993 holen können im Expansion Draft, weil damals war eben nicht protected. Die Buffalo Sabres hatten damals auch noch Grant Fuhr und haben dann eben den geschützt und nicht Dominik Hasek, aber keiner hat ihn genommen. Weder Florida noch Anaheim, das ist alles Wahnsinn, gut. Ne?
Ich meine, für ihn schön, weil damals waren Expansion-Teams ja wirklich auch lausig für die nächsten Jahre. Das war ja nicht so wie jetzt, dass die relativ schnell was reißen konnten, weil da waren ja die Regeln für Expansion-Drafts noch viel strenger für die neuen Teams und du konntest ja wirklich meistens nur so B-Ware holen, dass mal so jemand wie Hasek auf dem Markt war, war ja schon selten. Aber ich glaube, seine Karriere wäre dann auch anders verlaufen, wenn er zu so einem Team hätte gehen müssen. So, weiter im Text. Wir haben
wieder ein paar Jahre zurück, ne? Also wo man einerseits sagt, also so individuell hatten die eine Mannschaft gewonnen, aber so langfristig dann vielleicht doch die andere, weil die um die Picks, die sie geholt haben oder um die Stürmer, die sie geholt haben, beziehungsweise dann dadurch, dass sie mehr Capspace wieder gehabt haben, dann vielleicht auch einen Stanley Cup sogar gewonnen haben. Wir sprechen natürlich über Joe Thornton, Jumbo Joe von den Boston Bruins zu den San Jose Sharks. Im Gegenzug ja unter anderem Marco Sturm gekommen zu den Boston Bruins damals. Und er war damals in diesem Trade mit dabei, Marco Sturm. Und also Joe Thornton, eigentlich im Nachhinein auch Wahnsinn, dass du einen der besten Playmaker, den diese Liga je gesehen hast, da tradest und den abgibst. Und der funktioniert auch bei den San Jose Sharks richtig gut, macht Spieler an seiner Seite zu absoluten Superstars, wie Jonathan Chichu zum Beispiel, der da mal 50 Buden gemacht hat an seiner Seite, ne, weil halt einfach Thornton so ein brutaler Playmaker ist. Thornton gewinnt individuelle Auszeichnung, aber keinen Stanley Cup. Und die Boston Bruins, ja, kriegen dann, haben irgendwann Patrice Bergeron dann vielleicht eine größere Rolle bekommen, haben dann Capspace frei bekommen für Zdeno Chara, haben natürlich dann auch mit diesen Möglichkeiten, die sie durch den Trade von Thornton bekommen haben, unter anderem das Team aufgebaut, das 2011 den Stanley Cup gewonnen hat, aber so vom Namen her natürlich da auf jeden Fall Thornton, der Größte in diesem Trade.
Und das Verrückte ist ja, also ich muss zugeben, ich habe es gestern in so einer Trade-Übersicht, einfach mal gegoogelt habe, die größten Trades, um mich nochmal dran zu erinnern, sehe ich so, als hätten wir die alle immer so im Kopf. Aber was natürlich wirklich komplett verrückt ist, dass er in der Saison getradet wurde, in der er MVP wurde. Und das ist zum ersten und zum einzigen Mal in der NHL-Geschichte so gewesen, dass ein MVP in seiner MVP-Saison den Verein wechselt. Und da könnte man vielleicht schon so sagen, was haben die Bruins da gemacht? Du kannst doch nicht einen Mann abgeben, der so gut ist. Er hatte auch bis zu seinem Wechsel 23 Spiele, 33 Punkte. Also er war auch in Boston ja schon Star. Ist ja nicht so, als hätte man gesagt, ah, der funktioniert bei uns irgendwie nicht, den müssen wir weggeben. Der war immerhin Kapitän in Boston, hatte schon eine 100-Punkte-Saison hinter sich. Und den dann wegtraden, war schon mutig. Wobei, wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt muss man sagen, naja, dadurch haben sie zumindest ein paar ordentliche Spieler bekommen. Natürlich nicht auf dem Niveau von Thornton, aber schon ein paar ordentliche Spieler. Und vor allen Dingen haben sie dadurch halt, weil es den Salary Cap ja dann gab, haben sie dann den Platz im Gehaltstopf bekommen, um ein neues Meisterteam aufzubauen, was ja dann 5 Jahre später auch Meister geworden ist. Also ich glaube, es gibt niemanden in Boston, oder was heißt niemanden, weiß ich noch nicht, aber es gibt wenige Leute in Boston, die sagen, oh Gott, das war der schlimmste Move der Vereinsgeschichte. Aber auf den ersten Blick ist es natürlich schon völlig kurios, den Spieler wegzutrainen, der der Kapitän ist und im selben Jahr MVP wird.
Und dann würden wir noch blicken auf mindestens mal 2 Trades, die dann wirklich zum Stanley Cup auch geführt haben in den letzten Jahren. Einerseits der von Jack Eichel zu den Vegas Golden Knights, auf der anderen Seite der auch von Matthew Tkachuk zu den Florida Panthers. Also in den vergangenen Jahren, das waren jeweils große Trades. Bei Eichel war es jetzt nochmal eine spezielle Situation, weil der halt in Buffalo überhaupt nicht glücklich geworden ist und er gar kein einziges Playoff-Spiel überhaupt gemacht hat, bevor er zu den Vegas Golden Knights getradet worden ist und dann da gleich in seiner ersten Saison eben den Stanley Cup gewonnen hat. Also das in der Hinsicht natürlich nochmal sehr besonders.
Ja, aber denk auch an die Diskussionen, die es da immer gab, ne, um die Behandlungsmethode, ne? Also es ging ja darum, ne, dass er so schlimme Rückenprobleme hatte und dann sollte da halt eine Operation gemacht werden, die noch nie bei einem Profi-Eishockeyspieler auf dem Niveau gemacht wurde. Und hat der Verein gesagt, wollen wir nicht. Und der Spieler hat aber gesagt, ich will aber genau diese Methode haben. Ich vertraue dieser Methode, ich vertraue dem Arzt. Und dann war ja das Tischtuch irgendwie schon zerschnitten. Dann ist er gegangen, er hat die Operation bekommen, ist wieder topfit geworden, ist ein Star, also war vorher schon ein Star, aber ist dann auch richtig abgegangen und Meister geworden. Also das ist wirklich ein Trade, der sich vor allen Dingen für den einen Spieler komplett gelohnt hat. Ne?
Und für die Buffalo Sabres auf der anderen Seite, die haben First-Round-Pick und Second-Round-Pick bekommen, Alex Tuck und Peyton Krebs. Aber Buffalo hat auch seitdem immer noch nicht die Playoffs erreicht. Also sie haben doch die letzten Jahre öfter mal Spieler abgegeben, die dann danach recht erfolgreich waren. Ryan O'Reilly ist ein anderer, der schon mal in Buffalo war und dann danach, also zu den St. Louis Blues gewechselt ist, den Stanley Cup gewonnen hat. Übrigens, da habe ich eine Liste gefunden und da, die würde ich jetzt schon nochmal durchgehen, so ein bisschen eben Spieler, die dann schon auch einen Impact für den Stanley Cup Gewinn gehabt haben. Also O'Reilly 2018 zu den St. Louis Blues von den Buffalo Sabres. Phil Kessel 2015. Ja. Pittsburgh Penguins, dann diese dritte Reihe, die dann so extrem erfolgreich war, auch bei den Pittsburgh Penguins, da sehr, sehr erfolgreich gespielt hat und dann schon auch ein wichtiger Bestandteil des Teams war, das den Stanley Cup gewonnen hat. Marian Gaborik 2014 zu den LA Kings Stanley Cup gewonnen. Mike Richards und Jeff Carter in der Saison 11-12 zu den LA Kings dann den Stanley Cup gewonnen. Nathan Horton zu den Boston Bruins 2010. Chris Pronger, der erst bei den Edmonton Oilers war, da ins Finale gekommen ist, dann zu den Anaheim Ducks getradet worden ist, einen Stanley Cup geholt hat 2006. Dominic Hasek hatten wir schon, Rob Blake zu den Colorado Avalanche, Brendan Shanahan 1996 zu den Detroit Red Wings, Patrick Roy 1995 zusammen mit Sandis Ozolinch zu den Colorado Avalanche, also einer der größten Spieler überhaupt, der damals die Szene, dieses Video gibt es ja, wo er runtergenommen wurde im Spiel der Montreal Canadiens, spät im Spiel nach vielen, vielen Gegentoren und dann da auf der
Feierabend.
Bank, genau, auf der Bank noch gesagt hat, das war's für mich, jetzt zum GM gegangen ist, immer aufgestanden ist, zum GM gegangen ist und das war das letzte Spiel für die Montreal Canadiens und so weiter und so fort. Ron Francis zu den Pittsburgh Penguins 1991. Und wenn ich diese Liste so durchgehe, dann sage ich mir schon, also da gab es schon auch ein paar richtig große Trades in der NHL, die dann auch zu Erfolgen geführt haben.
Absolut, auch in jüngerer Vergangenheit. Und Mark Stone, ne, der war jetzt auch nicht ganz schlecht so für Vegas, den aus Ottawa wegzuholen.
Matthew Tkachuk habe ich schon angesprochen.
Genau, Matthew Tkachuk. Wobei das natürlich auch wieder was Besonderes war. Ich meine, natürlich ist es im ersten Moment, kannst du sagen, was macht Calgary da? Gibt Tkachuk ab? Aber ich meine, Jonathan Huberdeau war auch richtig stark in Florida und hat jetzt auch aktuell nicht so die allerschlimmste Saison. Ne? Und es war ja auch so, verlängert Tkachuk eh nicht, wir müssen den irgendwie abgeben. Also ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten hat Calgary das gar nicht so schlecht gemacht, aber natürlich sieht es im ersten Moment ein bisschen blöd aus. Du gibst Matthew Tkachuk ab und der wird sofort dann Meister in Florida, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber auch Ottawa, ne? Was die alles ab, wo du eben über Buffalo gesprochen hast, ne? wenn die Eichel abgeben. Ne? Und ganz kurz nochmal zu Eichel, dürfen wir nicht vergessen, dass das ja die Draft-Lottery war, wo Buffalo die größten Chancen auf Nummer 1 Pick hatte und Nummer 1 Pick war Connor McDavid. Das heißt, alle haben im Endeffekt gehofft, dass sie McDavid kriegen. Es wurde dann Eichel und der haut noch ein paar Jahre wieder ab. Also das hat sich für Buffalo alles mal gar nicht gelohnt. Aber nochmal zu Ottawa, also wer da alles weggegangen ist, ne, so ein Stone, auch so ein Erik Karlsson und so, ne, also was die für eine Mannschaft hatten und wen die alles weggetradet haben, irgendwie mit der Hoffnung darauf, dass jetzt irgendwie junge Leute dafür kommen oder viele oder Draftpicks oder was auch immer und das besser wird. Aber ich glaube, wir können grundsätzlich trotzdem festhalten, dass eigentlich schon die Mannschaft meistens den Trade gewinnt, die den besseren Spieler bekommt, oder? Also ja, den aktuell besseren Spieler. Klar, wenn mir jetzt einer 15 Nummer 1 Picks für die nächsten 3 Jahre geben würde, dann wird es vielleicht anders laufen.
Ja, wobei wir jetzt eigentlich dann schon, also wir hatten ja ein Gegenbeispiel auf jeden Fall mit dem Lindros-Trade, wobei du halt natürlich auch sagst, beim so einen jungen Spieler, ja, da ist es halt auch schwer einzuschätzen. Aber wenn ein Spieler schon ein paar Jahre in der Liga ist, dann würde ich auch sagen, die Mannschaft gewinnt den Trade, die den besten Spieler zu dem Zeitpunkt bekommt.
Ja. So, mal weiter, ne?
Nächstes Thema, Olympia bzw. Weltmeisterschaft. Mit oder ohne Russland, die IIHF, also der Eishockey-Weltverband, hat da jetzt eine Entscheidung getroffen. Für diese Saison zumindest.
Also für die nächste Saison, für 25, 26.
Ja, ne? Diese Saison ist es, ja.
Und ehrlich gesagt waren wir ja, oder sagen wir mal so, wir hätten eigentlich eher erwartet, dass es in die andere Richtung läuft, weil erinnern wir uns, ist gar nicht lange her, ein paar Wochen, Luc Tardif bei der U20-Weltmeisterschaftspressekonferenz sagt, Russland solle, Zitat, so schnell wie möglich wieder an internationalen Eishockey-Turnier teilnehmen. Da haben ja alle gedacht, oh, der bereitet gerade irgendwie so die Rückkehr vor, aber jetzt war ja in Zürich von Sonntag bis Dienstag das große Council-Meeting, quasi, wenn man so will, die Regierung des Welteishockeys, also zumindest IHF-mäßig. Und dort wurde halt was anderes besprochen, nämlich, dass Russland und Belarus weiter draußen bleiben, auch für die Saison 25-26. Altes Thema wieder, Sicherheitsbedenken werden da offiziell gesagt. Es ist noch nicht safe für die, aber natürlich geht es um den Krieg, das wissen wir alle. Jetzt natürlich die Frage, geht das nur für die WM und die U18 und U20-WM und die Frauen-WM und die U18-WM bei den Frauen? Oder gilt das auch schon bei Olympia? Das steht da so explizit nicht drin. Aber das liegt natürlich daran, dass das IOC da auch noch ein Wort mitzureden hat. Aber kannst du dir vorstellen, dass IOC dem IHF so in den Rücken fällt?
Vor allem, wir hatten es hier auch schon mal besprochen, du hast dann diese Olympischen Spiele, hättest du mit Russland zwischen, bleiben wir mal bei den Männern, zwischen U20-Weltmeisterschaft und A-Weltmeisterschaft ohne Russland. Ja. Also das wäre ja komplett, allein schon deswegen komplettes Chaos. Und dann zu sagen als IOC, ja, der Weltverband interessiert uns eigentlich nicht. Wir nehmen die Russen wieder zurück und lassen die zwischen diesen beiden Turnieren oder zwischen mehreren Turnieren, muss man ja auch sagen. Also die Frauen haben dann auch im April ihre Weltmeisterschaft, hätten dann davor Olympische Spiele mit Russland. Auch bei den Frauen gehört ja Russland zu den Top 5 auf jeden Fall. Also ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, vor allem in der aktuellen Situation. Und ich sage es auch immer wieder, wenn der Krieg beendet ist, was ist denn dann der nächste Schritt? Was sind die nächsten Forderungen? Wie kommt Russland wieder zurück in die Weltgemeinschaft? Was ist mit Wladimir Putin? Was ist mit den territorialen Ansprüchen der Ukraine? Also das, was vielleicht die Russen bis dahin erobert haben, bekommt das die Ukraine wieder zurück? Also was ist mit der Weltordnung? Mal ganz unabhängig vom Sport und da als Sport einfach dazwischen zu funken und zu sagen, Olympia, ja, ist ja alles richtig und so, überhaupt nicht gut, dass Russland da jetzt die Ukraine angreift. Aber jetzt kommt schönes Sportfest hier zwischendrin, da können die dann alle wieder zurückkommen und mitmachen.
Ja, absolut. Das sind da genau die Themen. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass sie ja auch konkret dem Eishockey geschadet haben. Ne? Also nicht nur, ne, jetzt natürlich ganze Tod und Leid und Zerstörung, ne? Sondern eben auch konkret dem Eishockey geschadet. Und auch deswegen sind ja auch sehr viele Verbände, gerade die nord- und osteuropäischen, sehr, sehr anti-Russland, muss man sagen. Bei der NHL ist das vielleicht ein bisschen anders, wenn wir nochmal das Rad ein bisschen weiter drehen, denn da kam ja letztens mal die Meldung, dass die NHL und die NHLPA, also die Spielergewerkschaft und die Liga selbst, sich jetzt schon so gedacht haben, naja, wenn wir unseren World Cup regelmäßig machen, auch 2028 wieder, das kriegen wir auch ohne die IHF hin. Und das haben ja viele in die Richtung gedeutet, dass man Russland dazunehmen will, weil halt eben manche der größten Stars Russen sind. Und dass man sich denkt, na gut, wenn das ein offizielles IHF oder eventuell sogar IOC-Turnier ist, dann haben wir natürlich nicht viel zu melden. Aber wenn wir hier unser eigenes Süppchen kochen, dann können wir die Russen doch gerne dazunehmen, weil die spielen ja eh bei uns in der Liga, das funktioniert doch alles. Und wenn wir da so ein russisches Team an den Start kriegen, naja, warten wir mal ab, ob die NHL sich wirklich das traut. Grundsätzlich ist der ja alles egal, was außerhalb ihrer eigenen Einflusssphäre passiert. Oder so gesehen ist ihr auch alles egal, was andere davon denken, was innerhalb ihrer Einflusssphäre passiert. Aber ob sie sich das trauen, als erste große Sportliga quasi zu sagen oder als erstes großes internationales Turnier dann zu sagen, wir holen die Russen wieder ran, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ausschließen würde ich ja nichts, weil im Endeffekt geht es ihnen um Kohle und die denken sich, was meinst du, wie die Aufmerksamkeit wäre, wenn bis dahin, ist noch lange hin bis 2028, aber wenn bis dahin auch in keiner Sportart, also Mannschaftssportart, wenn ich jetzt Russen mitspielen dürfen, dann ist die NHL die erste, die sagt, doch, bei uns dürfen sie mitspielen, weiß ich nicht, was dann los wäre.
Vor allem hast du ja da einerseits die NHL, du hast andererseits die NHLPA, also die Players Association, du hast wieder das Thema Olympia, ja, also klar, die NHL-Owner sind da jetzt nicht so begeistert davon, von den Olympischen Spielen, die Spieler wollen unbedingt dabei sein bei den Olympischen Spielen, die haben natürlich da auch auf jeden Fall ein großes Wort und sich dann da irgendwie mit dem IOC dann wieder zu überwerfen, sollte Russland immer weiter ausgeschlossen bleiben, das ist ja auch so ein Punkt, den man da beachten muss.
Ja, definitiv. Jetzt ist natürlich direkt die Reaktion, also jetzt reden wir nochmal über die Entscheidung des IOC, der IHF, ist natürlich direkt die Reaktion gestern aus Russland gefolgt, man konnte sich ja darauf einstellen und Pavel Bure wird zitiert auf der Homepage des russischen Eishockeyverbandes, der ist nämlich offiziell der Sonderbeauftragte für internationale Angelegenheiten, wenn man so will, der Außenminister des russischen Eishockeys und der hat natürlich dann direkt das ganz große Rad gedreht, ja hier, also Zitat ist, mehr als 50 Russen spielen in der NHL, russische Schwimmer, Schachspieler und Vertreter anderer Sportarten nehmen an internationalen Wettkämpfen teil, ohne dass es zu Zwischenfällen kam, also er spielt nochmal auf dieses Thema Sicherheit an. Und er sagt halt, die Russen hätten auch angeboten, dass all die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die dann halt nötig wären, würde Russland wieder spielen, würde der russische Verband bezahlen. Oder wahrscheinlich eher der russische Staat, muss man ja so klar sagen. Ne? Und er sagt halt ganz klar, wir gehen dagegen vor, die wollen jetzt halt das irgendwie anfechten, dieses Urteil der IHF. Ich weiß nicht, wie sie das machen sollen. Und er sagt dann auch noch, naja, das letzte Wort hat ja eh das IOC. Und das ist halt der entscheidende Punkt, ne? Weil das IOC, gerade unter Thomas Bach, sehr russlandfreundlich, hat sich ja ein bisschen so aus der Verantwortung gestohlen, hat ja auch schon bei den vergangenen Olympischen Spielen, und da reden wir jetzt noch nicht mehr über den Krieg, da reden wir ja schon allein über den Dopingskandal von 2014. Da hat das IOC ja schon gesagt, nee, wir entscheiden das nicht pauschal. Jeder Sportfachverband der einzelnen Sportarten entscheidet, ob in seiner Sportart Russen teilnehmen dürfen. Jetzt hat natürlich die IHF als Sportfachverband für Eishockey das so entschieden. Und deswegen ist natürlich die Frage, nehmen sie denen die Entscheidung jetzt doch wieder ab, weil sie nicht so gefallen ist, wie sie wollten. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie es läuft. Individualsportler durften ja immer wieder mitmachen. aber Mannschaftssportarten eher nicht, weil das dann irgendwie wahrscheinlich nochmal nationalistischer rüberkommt. Und dann ist natürlich noch ein anderer Punkt. Vom IOC hieß es ja, dass Sportler, die dann doch an Olympia teilnehmen dürfen oder Sportlerinnen, dass die aber dann irgendwie keinen, ich weiß nicht mehr genaue Formulierung, ich sage jetzt mal in meinen Worten, einfach irgendwie positiven Bezug zu dem Krieg oder zur Armee haben dürfen oder sowas oder irgendwie nicht dafür geworben haben dürfen. Und dann reden wir über so jemanden wie Alexander Ovechkin und Jevgeny Malkin, weil Alexander Ovechkin natürlich wirklich sehr als Putin-Freund aufgetreten ist in den letzten Jahren. Klar, seit anderthalb Jahren äußert er sich quasi gar nicht mehr zu politischen Sachen, aber bis dahin hat er immer wieder Sachen gemacht und auch wirklich richtig so Kampagnengeschichten für Putin selber, für den Krieg in der Ukraine, also den vorherigen Krieg schon quasi, wo sie die Krim eingenommen haben. Da hat Ovechkin ja auch was zugesagt. Und Malkin ja genauso. Das heißt, streng genommen, selbst wenn du das russische Team zulassen würdest, müsstest du eigentlich sagen, ja gut, die beiden aber nicht. Und das kann mir keiner erzählen, dass genau das passiert, ehrlich gesagt.
Ja. Also ohne den Namen Ovechkin zu nennen, kannst du die Diskussion natürlich auch nicht führen. Ist einfach auch der bekannteste russische Sportler aktuell. Und
absolut.
In der internationalen Liga jetzt vielleicht bald einen Rekord bricht, der als unbrechbar lange...
vielleicht der wichtigste Rekord des Welt-Eishockeys, ne?
Genau, ja. Und einer, der halt immer noch Wladimir Putin auf seinem Instagram-Account Profilfoto
mit. Absolut, ja.
Sollte Russland jetzt auch von den Olympischen Spielen 2026 ausgeschlossen werden, über die Männer haben wir jetzt gesprochen, dann bedeutet das auch für die Frauen, dass sie nicht mit dabei sind. Dann würde das für die Olympia-Quali, und da sind wir jetzt bei unserem letzten Punkt des heutigen Podcasts, bedeuten, dass auch jetzt, es gibt ja drei Qualis jetzt für die Olympischen Spiele bei den Frauen, 3x4 Teams, die sich noch Hoffnungen machen. Eigentlich sind nur die Siegerinnen der drei Teams mit dabei bei den Olympischen Spielen, aber wenn Russland nächstes Jahr nicht mitspielt, dann würde noch ein weiterer Platz frei, also auch der beste Gruppenzweite würde dann zu den Olympischen Spielen kommen. Alles noch konjunktiv. Unter dem Strich ist so, Deutschland spielt in Bremerhaven gegen Österreich, gegen die Slowakei, gegen Ungarn, ist in der Weltrangliste die beste Mannschaft von diesen. Die anderen sind bestenfalls Fahrstuhlmannschaften zwischen der Division 1A und der Top-Division. Deutschland hat sich etabliert in der Top-Division. Deutschland ist da Favorit und eigentlich muss man von dieser Mannschaft erwarten, dass sie sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Zum ersten Mal seit 2014 wäre das. Da war Deutschland bei den Frauen zum letzten Mal mit dabei. Und keine der Spielerinnen, die aktuell im Kader stehen, nur Jenny Haas, die ist jetzt Athletiktrainerin, die war damals Torhüterin. Und es wäre auch zum ersten Mal seit 2006, dass Männer und Frauen für Deutschland bei den Olympischen Spielen im Eishockey dabei sind. Also tatsächlich was Historisches, 20 Jahre, dass das nicht passiert und würde natürlich auch viel, Bernd, über die Entwicklung des Eishockeys aussagen, beziehungsweise andererseits, wie in den letzten Jahren über das Entwicklung des deutschen Eishockeys gesprochen wurde, müsste man eigentlich fast schon erwarten, dass da Männer und Frauen mit dabei sind bei den Olympischen Spielen.
Ja, eigentlich schon, wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, dass eine Olympische Spiele, dass die natürlich weniger Teams haben als Weltmeisterschaften. Also bei A-Weltmeisterschaften, bei Männern und Frauen ist Deutschland ja seit Jahren Stammgast, bei Olympia eben nicht. Aber klar, ich gebe dir recht, grundsätzlich hat es sich ja schon in eine ordentliche Richtung entwickelt, aber es ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ne? Also wir wollen sich wieder alles runterbeten mit Finanzierung und Bundeswehr und sowas. Aber klar, es wäre ein Zeichen, es wäre auch ein wichtiges Zeichen für Aufmerksamkeit, weil natürlich bei Olympia ist das größte Ding, gerade für solche Sportarten. Dann wären die Frauen wirklich mal im Fokus, es gäbe mehr Medienberichterstattung, es gäbe vielleicht mehr Möglichkeiten, irgendwie Werbepartner zu finden und sowas. Und wenn du das wieder nicht schaffst, wäre es natürlich auch doppelt enttäuschend, weil du es halt schon wieder zu Hause vergeigen würdest, wie vor ein paar Jahren auch in Füssen. Und die Frage ist halt, inwiefern hat der Deutsche Eishockeybund, inwiefern hat die Mannschaft daraus gelernt, weil wenn wir uns daran erinnern, bei der Qualifikation von vor vier Jahren, da ist ja anders drüber gesprochen worden. Da hieß ja quasi, ja, schaffen wir schon, das wird so im Vorbeigehen. Da ist ja schon nicht mehr Druck aufgebaut worden auf die Mannschaft. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Dieses Jahr ist man eher zurückhaltend und sagt sich, wir sind eigentlich mit Österreich, Slowakei, Ungarn mehr oder weniger auf Augenhöhe. Natürlich, wir spielen zu Hause. Natürlich, wir sind eigentlich schon der Favorit. Also es wäre jetzt keine Sensation, wenn wir es schaffen. Aber es wird nicht mehr als so gegeben. Und ich glaube, es muss passieren angesehen, oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Erwartungsmanagement und.
Genau, aber das meine ich ja mit aus den Fehlern von vor vier Jahren lernen.
taktisch eher den Druck wegzunehmen von der Mannschaft, die den damals vor 4 Jahren auf jeden Fall gehabt hat. Das war November 2021. Damals noch natürlich auch eine ganz spezielle Situation. Keine Zuschauer im Stadion in Füssen, weil es ja noch die Corona-Zeit oder die Corona-Nachwirkungen waren damals. Und Deutschland hat eben das erste Spiel gegen Österreich gleich verloren mit 0-3. In x Powerplay-Situationen nicht geschafft, ein Tor zu schießen und war eigentlich nach diesem Spiel, würde ich fast sagen, fast schon raus. Ne?
Also, ja, er war vorbei. Ne?
Genau, und dann am Ende ist dann Dänemark, hat sich qualifiziert. Die hat wiederum, die Dänen hat wiederum Deutschland geschlagen, genauso wie Italien, aber diese Niederlage gegen Österreich war halt dann die entscheidende. Und also wie die auch zustande gekommen ist, Führungstor für Österreich, ein Shorthander, dann trifft Österreich in Überzahl, macht dann hinten raus noch das 3-0. Aber wie gesagt, Deutschland hat eben diese zahlreichen Powerplays, die sie hatten, nicht genutzt und hatte eigentlich auch eine Mannschaft, die gut genug war, die Österreicherinnen da zu schlagen, hat es aber einfach nicht geschafft, das aufs Eis zu bringen. Es sind noch rund ein Dutzend der Spielerinnen, die damals mit dabei waren, jetzt auch im Kader, also bekommen dann die nächste Chance. Ich würde sagen, ein entscheidender Faktor ist natürlich, dass ein anderer Trainer jetzt an der Bande steht mit Jeff McLeod. Und der hat jetzt schon in den letzten Jahren gezeigt, dass er diese Mannschaft weiterentwickelt. Und logisch sagt der DEB jetzt, ja, sind alle auf Augenhöhe. Ich kann auch noch schwer einschätzen, wie jetzt so die Einzelspielerinnen. Also Ungarn müsstest du einfach, die hast du beim Deutschlandcup geschlagen, die hast du jetzt in der Vorbereitung geschlagen und das auch noch ohne 3-4 wichtige Spielerinnen bei Deutschland. Also Abstreiter waren noch nicht mit dabei, Nix war noch nicht mit dabei, die Welke-Schwestern waren noch nicht mit dabei und auch Nina Christoph war noch nicht mit dabei. Und du hast sie trotzdem geschlagen im Test und hast sie beim Deutschlandcup geschlagen, du hast sie bei der Weltmeisterschaft geschlagen. Österreich ist eigentlich schwächer, ja, weil die in den letzten Jahren in der Division 1A immer hinter Ungarn waren, eher aus dem 2. bis 4. Platz. Die haben halt Meixner und Schafzahl, die auch vor vier Jahren da schon mitentscheidend waren, ja, die auch diesen Shorthander daraus kombiniert haben. Sehr schnelle Spielerinnen, beide in der PWHL. Und die Slowakei hat halt Lopušanová.
Da ist sie doch. Ein Herz über dem Fetzer auf.
Ich kann es nicht einschätzen, ob eine 16-Jährige jetzt gegen 25- bis 30-Jährige auch so viel ausrichten kann wie bei der U18-Weltmeisterschaft. Bei der letzten.
Wenn man sich die vorherigen Quali-Runden anguckt, kann man das durchaus. Aber da war natürlich auch ein anderes Niveau, gar keine Frage. Ne?
Also
gar
da
keine
sechs Frage. Punkte im Spiel.
Sechs im Spiel.
Ja. Ja, aber wenn du halt auch 10 bis 15 Tore schießt, dann kannst du auch mal schnell mal 6 Punkte machen. Ja, also das wird vielleicht dann Laura Kluge ganz genauso machen, wenn es gegen Neuseeland geht oder wen auch immer. Aber es gibt einfach bei Deutschland, um das vielleicht noch abzuschließen, einfach so ein paar Spielerinnen, die bei denen ich einfach sage, die müssen jetzt auch. Ne? Also es ist natürlich Abstreiter, vor allem Daria Gleisner war vor 4 Jahren nicht mit dabei. Die hatte damals eine Herzmuskelentzündung, die war dann Nationalspielerin, konnte aber bei der Quali nicht mitmachen. Die war damals, glaube ich, auf der Tribüne. Und also jetzt nur mal um so ein bisschen das Gerüst und dann natürlich die erste Reihe mit Nix, mit Hadraschek und mit Kluge vor allem, die jetzt auch im Testspiel schon wieder zweimal getroffen hat. Also das sind einfach Spielerinnen, die jetzt bei dieser Quali auch zeigen müssen, dass sie die Mannschaft dahin führen können. Und die Tiefe hat Deutschland auch. Das sind jetzt, ich will jetzt nicht nur die Spielerinnen rausheben, du hast dann noch in der Tiefe die Weltgeschwestern, du hast eine Franzi Feldmeier und die Reihe mit Schiefer hat jetzt zuletzt auch sehr gut funktioniert und auch die Verteidigung ist tiefer besetzt als bei den anderen Teams. Also rein als Mannschaft ist Deutschland stärker als Ungarn, als Österreich und als die Slowakei muss sich eigentlich qualifizieren.
Definitiv. Und ich finde gerade diese erste Reihe mit Nix, Hadraschek und Kluge, also das ist auch eine Reihe, finde ich, die ist körperlich auch gut beieinander. Ne? Also ich finde, die muss dann auch so dominieren. Nicht nur spielerisch, sondern die muss auch wirklich körperlich die Gegner einschüchtern und halt wirklich dominieren. Und das ist die Reihe, finde ich, auf die man am meisten gucken muss. Klar, die Weltschwestern, die können gut zaubern, sind natürlich ein bisschen jünger, aber ich denke, gerade bei so engen Spielen kommt es vielleicht nicht nur auf Tempo und auf Finesse an, da kommt es auch eher, glaube ich, auf so harte Arbeit an und da sehe ich vor allem die erste Reihe stark. Frage ist natürlich, was mit Sandra Abstreiter? Klar, sie hat schon mehrmals bewiesen, dass sie es kann in der Nationalmannschaft, auch wenn sie davor relativ selten in der Liga gespielt hat. Aber jetzt reden wir natürlich über eine Situation, dass sie gar nicht gespielt hat und das ist, ich weiß nicht, ob es nur für mich überraschend ist, ob es auch für sie selber überraschend ist, aber als sie dann den Vertrag in Montreal bekommen hat, hätte ich schon gedacht, dass sie hin und wieder zumindest mal ein Spiel kriegt, aber sie steht aktuell bei 0 Spielen, also ich 0 und davor hat sie auch nicht in der Bundesliga gespielt, das heißt, sie hat ja bis auf den Deutschlandcup hat sie einfach seit Monaten kein Pflichtspiel gehabt. Trotzdem ist sie natürlich, wie gesagt, sie ist es gewohnt, auch vergangene Saison hatte sie lange nicht gespielt in Ottawa oder nur sehr sporadisch und ist dann beste Torhüterin der ganzen WM geworden. Trotzdem ist das vielleicht auch ein ganz kleines Fragezeichen, ob sie wieder so dominant auftreten kann.
Ja. Auf jeden Fall. Jetzt kriegt sie auch das Vorbereitungsspiel, und hat sie nicht bekommen, ne, weil sie da noch nicht da war. Das kommt auch noch mit dazu. Auch für mich schwer einzuschätzen, aber auch sie sollte die stärkste Torhüterin bei diesem Turnier auf jeden Fall sein. Selma Lugin übrigens, die Österreicherin, spielt in der DFL, spielt bei Memmingen. Also das ist auch noch interessant, dass da teilweise natürlich schon auch so persönliche Beziehungen sind, dass die Spielerinnen sich teilweise kennen. Abstreiter, ja, ist einfach die einzige PWHL-Torhüterin jetzt bei diesem Turnier, auch wenn sie selber nicht spielt.
Ja. Gut, dafür können die Österreicher natürlich sagen, sie haben die einzigen PWHL-Feldspielerinnen.
Das stimmt. Ich habe jetzt übrigens nochmal, ewig lange gedauert, bis ich das gefunden habe, aber Deutschland hatte, also Österreich hat 16 Strafminuten bekommen in diesem Spiel vor 4 Jahren oder 3,5 Jahren. Also Deutschland hatte 8 Powerplays nicht genutzt und Österreich hatte 2 Powerplays und hat ein Tor gemacht in diesen 2 Powerplays und hat eben auch noch einen Shorthander gehabt.
Ja, schon hart.
Ich hatte gleich im ersten Drittel 3 Unterzahlsituationen und in der dritten schießen sie den Shorthander. Also das nur nochmal zurückgedacht an die... Also das müssen natürlich die deutschen Spielerinnen auch irgendwie aus den Köpfen rausbekommen, dieses Turnier von vor 4 Jahren. Und ich glaube, das ist auch...
Du weißt ja, wieder jetzt gegen Österreich beginnt.
Genau, das wieder ist, gleich, genau. Gleich
von parallel, ne?
Und da spielt natürlich schon der Kopf eine große Rolle. Und auch Trainerteam und insgesamt DEB tun auch gut daran, nicht so sehr zurückzublicken, sondern jetzt auf die aktuelle Situation zu schauen. Und ich gebe dir auch recht, Nix, Kluge und Hadraschek, das ist eine Reihe, die eigentlich auch die beste Reihe des Gegners jeweils ausstechen sollte. Ich will nicht sagen dominieren, ja. Aber gegen Lopushanova, glaube ich, kannst du auch mit Tempo und Härte und Körperspiel auch was ausrichten. Und wenn sich diese Reihen dann vielleicht einigermaßen ausgleichen, einigermaßen eliminieren, dann müsste Deutschland auch durch die anderen Reihen einfach mehr Qualität haben,
um Erster zu werden. Ja. Das Publikum wird ein Faktor. Ich meine, es ist immerhin ein Heimturnier. Es sollen relativ okay Tickets verkauft worden sein. Gerade am Wochenende werden da auf jeden Fall mehrere tausend Leute da sein. Glaubst du, das ist für so Spielerinnen, die bis auf den Deutschland-Cup oder Sandra Abstreiter in Nordamerika ist ja eigentlich nicht gewohnt sind, vor so vielen Leuten zu spielen, eher motivierend, eher hemmend. Also wenn wir uns vom Deutschland Cup mit den Spielerinnen unterhalten haben, haben die ja gesagt, es gibt einem den totalen Boost. Ne? Das bringt einen total weiter. Allerdings muss man auch sagen, so schön der Deutschland Cup ist, ist natürlich auch schon ein anderer Zug jetzt drin, eine andere Konsequenz drin, wenn du weißt, Alter, wenn wir gewinnen, dann bin ich einfach bei Olympia dabei. Ne? Und die Frage ist, motiviert das wirklich so und trägt dich über das Turnier oder lähmt das vielleicht auch mal, weil dann eben bei einem Fehlpass oder wenn dir der Puck in Überzahl über die blaue Linie springt, dann eher ein Oh vom Publikum und sowas kommt. Man weiß es nicht.
Also für mich war das, ich habe den Deutschland Cup auch kommentiert, deswegen kann ich das jetzt auch nicht irgendwie objektiv beurteilen, aber da war noch die Schlussphase gegen die Slowakinnen?
Wo die da so in Unterzahl waren, 3-5 und sich in jeden Schuss geschmissen haben.
Da war eine doppelte Unterzahl doch.
Ja, genau.
Genau, und dann haben
und dann sogar 3-6 war es da sogar.
Genau, war 3-6 am Schluss und Blocks und nochmal Saves und dann das Publikum, das komplett abgegangen ist. Und in so einer Situation, glaube ich, hilft dir das auf jeden Fall.
Absolut, positiv sehe ich das genauso, wenn du eine gute Aktion machst. Aber was ist, wenn du mal eine schlechte Aktion hast oder einen dummen Fehler machst, dann fällt das Gegentor, dann fällt auf einmal das 0-2 und so. Und dann fällt das Publikum bis an zu murren, das meine ich ja halt. Also es kann so in beide Richtungen gehen, glaube ich.
Ja, kann so auf jeden Fall, aber... Also eigentlich müssen sie das zum Vorteil einfach machen, vor allem wenn das Stadion so voll ist wie vielleicht noch nie, als die Mannschaft gespielt hat.
Und vielleicht, wenn auch die Eisfläche mal da ist in Bremerhaven, das wäre ja auch mal was.
Ist ja jetzt wieder. Ich mache mich dann am Donnerstag auf dem Weg in der Früh, am Donnerstag, Samstag und Sonntag die 3 Spiele von Deutschland. Los geht's gegen Österreich, dann am Samstag gegen die Slowakei und am Sonntag zum Abschluss gegen Ungarn. Noch einmal nur, die Siegerinnen sind sicher dabei bei den Olympischen Spielen. Das war unser langer Podcast. Es ist ja auch mal wieder Zeit geworden, ausführlich über zu sprechen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und wenn ihr wollt, eben nochmal der Hinweis, 3 Euro im Monat Minimum. Ihr könnt auch mehr investieren, je nachdem wie ihr
wollt. Mal einen raus, Leute. Komm, haut mal richtig einen raus.
Also ab 3 Euro im Monat für 5 Podcasts die Woche, eine Kolumne die Woche. Also da seid ihr dabei bei Steady und dann sind wir euer täglicher...
Und das Gefühl, dass wir nicht in einen leeren Kühlschrank gucken müssen. Das muss euch auch wichtig sein.
Dann sind wir euer täglicher Begleiter immer zur Mittagspause. Übrigens da auch nochmal an der Stelle Dankeschön an die, die sich da zurückmelden und sagen, ja, ich find's cool dann. Also es gibt Leute, die eben erst ihre Mittagspause starten, wenn der Podcast da ist. Es gibt Leute, die gehen dann irgendwie mit dem Hund raus. Es gibt Leute, die trainieren in der Mittagspause, weil sie eine neue Hüfte haben. Schöne Grüße. Und hören dann den Podcast. Also was gibt Schöneres, als mit einer neuen Hüfte, die funktioniert, ein bisschen Hockey zu hören?
Schön. Ich mache es mit meiner alten Hüfte meistens noch.